Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures hoffentlich Lieblingspodcasts Filmab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, mit mir, dem Bene, und selbstverständlich dem Leon. Servus und Grüezi zu dir nach Darmstadt.
Die Klassiker in Darmstadt wird auch Schweizerdeutsch gesprochen. Aber ich freue mich, dass du mich willkommen heißt. Wir sind ja immer für einen kleinen Lacher gut, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Für unsere ZuhörerInnen. Und ja, freue mich bei bestem Wetter, dich strahlend auf der anderen Seite des Laptops zu sehen, beziehungsweise des Internets.
Ja, dieses Internet, was das für Chancen und Möglichkeiten bietet, Leute in Kontakt zu bringen. Früher war es ICQ, mittlerweile sind es andere Formate geworden. Auch nicht schlecht.
Hat schon seinen Charme, wenn ich dich zumindest sehen kann, mag ich tatsächlich.
Ah, ein Traum. Auch ein Traum könnte, wir wissen es noch nicht, für den einen oder anderen bestimmt die heutige Ausgabe werden, denn es geht weiter im Bond-Franchise. Das Finale von In tödlicher Mission oder im Original For Your Eyes Only steht heute auf der Agenda. Zweiter Teil heißt, vor 2 Wochen gab es den ersten dazu. Wenn ihr nochmal reinhören müsst, um euch auf den aktuellsten Stand zu bringen, sehr hilfreich. Aber heute, wie gesagt, die Auflösung, das Ende, das Finale und natürlich das Ranking zum Film und damit die Einordnung im Bond-Kanon zu den bisher gesehenen Filmen. Und dann können wir dann vielleicht auch den 12. Teil von Bond erstmal beiseite legen und uns dann schon wieder dem 13., also wir machen hier ganz schön große Sprünge mittlerweile, uns widmen.
Ganz genau. Ich glaube auch, das geht schon durchaus vorwärts. Man hat natürlich ein bisschen Stoff zum Anhören mit unseren Folgen, aber ich glaube, es ist ja auch was Schönes. Also wenn man sich dem Podcast hier zuwendet, hoffentlich hat man Spaß dran. Und ich bin gespannt natürlich, wie immer, was du beim Ranking hast. Ich freue mich schon immer drauf, so ein bisschen zu hören, was gibt's bei dir, was sind deine Gedanken dazu. Ich meine, ein bisschen tauschen wir uns ja manchmal auch aus, aber ich glaube, beim Ranking geben wir wenig Preis davor. Deshalb wird wieder gut, denke ich.
Ja, der kleine Überraschungseffekt für auch uns ist dann mal dabei. Alles andere ist ja recht obvious, aber da können wir noch mal ein bisschen auftrumpfen. Ja, und ehrlicherweise nach der etwas desolaten Leistung von Moonraker kann es eigentlich nur besser werden. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung auch für mich. Also da kommen wir dann bestimmt am Ende nochmal drauf zu sprechen, gerade im Vergleich zum vorherigen Film.
Ich denke doch auch, also wäre echt ein Wunder, wenn das jetzt noch schlechter abschneidet. Ich meine, punktetechnisch geht's an sich noch, ne? Man kann auch noch weniger vergeben, aber
man kann immer weniger
gefühlstechnisch vergeben. Sollte das ein erster Tiefpunkt gewesen sein, der jetzt hoffentlich wieder ein Hoch nach sich zieht.
Ja, aber jetzt widmen wir uns erstmal der Handlung vom zweiten Teil, beziehungsweise es wäre natürlich wieder fantastisch, wenn du unseren Zuhörern und ZuhörerInnen mal einen kleinen Überblick geben könntest, was so bisher geschah.
Mache ich sehr gerne, wie immer. Genau, wir haben unterbrochen, als Bond mal wieder eine seiner berühmt-berüchtigten Bettgeschichten hatte. Diesmal hat der feine Herr sich eine Gräfin geangelt. Ja, wie es dazu kam, ist natürlich auch noch spannend. Bond hat natürlich einen neuen Auftrag bekommen. Der soll die Verantwortlichen für den Untergang eines britischen Aufklärungsschiffs finden. Oder die Verantwortlichen. Und klar, es geht darum, dem Feind das auf dem Wrack enthaltene ATC, also ein Ortungsgerät oder Steuerungsgerät für Waffen im weitesten Sinne und U-Boote, ja, dem Feind wegzuschnappen, damit dieser nicht da rankommt oder das nicht in die Hände bekommt. Genau, und zudem ist bei den geheimen Bergungsarbeiten ein unterstützendes Archäologenpaar ermordet worden, die Verantwortlichen dafür sind dann doch recht schnell gefunden und Bonds erste Spur führt eben nach Spanien zu einem Gonzales oder führte, wir hatten es ja schon, dort kommt er dann tatsächlich mit der Tochter des getöteten Ehepaars in Kontakt, die ihm dann auch gleich mal den Arsch gerettet hat. Wir erinnern uns an das Anwesen, wo sie ihn mit der Armbrust mal kurz beschützt hat und sein Auto in die Luft ging. Und genau, immerhin so gibt es dann ein neues Zielobjekt, dem dort Gonzales erstmal gestorben war und sie haben sich vor allen Dingen Bond hat sich auf den Weg ins italienische Winterparadies Cortina gemacht, um dort einen weiteren Expertenkontakt Christatos zu treffen und ja, der versorgt ihn mit ersten Informationen und Bond gerät aber auch da wieder ins Fadenkreuz und darf sich über verschiedene Wintersportarten auf der Flucht versuchen zu retten, was am Ende dann darin gipfelt, dass er sich zwar retten kann, einen weiteren Kontaktmann in Italien verliert und Christatos ihn nach Griechenland einlädt, wo er ihn seinen weiteren oder den von Bond gesuchten Mann Columbo vorstellt, der irgendwie überall seine Finger drin hat, egal ob Morde, Frauen, Drogen, in diese Kategorie eben reinfällt. Und da wird es jetzt weitergehen. Spannend ist, was wird Bond noch alles erfahren und ja, wird er ihm das Handwerk legen können oder wie geht's weiter?
Genau, wie geht's weiter? Da kann ich hoffentlich anknüpfen. Wir erinnern uns zurück. James hatte eine wunderbare Nacht mit der Gräfin Liesel, eine ja, gute Bekanntschaft von Columbo. Und beide wurden mehr oder weniger aufeinander angesetzt. Also Columbo hat Liesel auf James angesetzt, James aus Eigeninteresse sich selbst auf Liesel. Und man hat eine, wie gesagt, wunderschöne Nacht, romantisch ohne Ende im Strandhaus, so sah es aus, von der Gräfin verbracht. Und wir sehen am nächsten Tag die Sonne langsam aufgehend und ein Boot fährt übers Wasser und wirft so ein paar Taucher raus, die relativ nah in Küstennähe rausspringen. Mhm. Das finde ich ein bisschen unüblich, aber kann ja auch
einen Grund haben. Am Sandstrand gibt es besonders viel zu sehen. Ich bin jetzt kein Meeresexperte, aber ich würde eher so Richtung Riffe aufbrechen, aber gut.
So, und die beiden schlendern, also die Gräfin und James, schlendern wie in der Raffaello-Werbung am Sandstrand entlang, nah am Wasser, quasi Händchen haltend und babbeln so ein bisschen wahrscheinlich über, was so bisher geschah. Sie bietet ihm ihren Wagen an, damit er in die Stadt kommt und sagt auch, ja, den kann ich mir später wiederholen, ist kein Thema. James sagt, oh, das ist aber schade, eigentlich habe ich mich auf ein gemeinsames Frühstück gefreut. Und dann ist das Gespräch auch eigentlich schon beendet, weil Locke kommt mit einem Strandbuggy vorgefahren, zusammen mit zwei weiteren Männern in Strandbuggys. Also der Verleiher von diesen Dingern hat einen ganz guten Tag erwischt, dass direkt 3 von seinen Geräten da unterwegs sind.
Ist die Frage, wie lange noch, je nachdem wie die zugerichtet werden. Aber ja, für den Moment hat er ein gutes Geschäft gemacht.
James und die Gräfin wissen, okay, das verheißt nichts Gutes, fangen an wegzurennen. James kann einen der Fahrer ausschalten, doch Locke erwischt die Gräfin bei der Flucht, weil sie dann einfach meinte, sich von James zu trennen, in eine andere Richtung zu rennen und ja, Locke knallt einfach volle Lotte über sie drüber. Dann möchte James ebenfalls dahin oder in die Nähe und gucken, was abgeht, gegebenenfalls Rache nehmen. Doch James wird von dem anderen Kollegen, der noch lebt, weil wir erinnern uns in 3, einer jetzt tot, Locke da noch und ein weiterer, von dem wird er mit einer Waffe gestellt. Er soll dann bei Locke ins Fahrzeug einsteigen. Doch dummerweise wird eben dieser Kollege von Locke getötet mit einer Harpune von hinten. Und Locke lässt die Reifen durchdrehen. Quietschen ist ein bisschen schwierig auf dem Sand aufgrund der Reibung. Und macht sich von dann. James steht wie vom Blitz getroffen da. Die Taucher, ehrlicherweise, haben James den Arsch gerettet. Der ist aber unbeeindruckt von denen, rennt erstmal zur Gräfin, checkt, ob da noch vielleicht doch irgendwas zu machen ist, aber die ist leider von uns gegangen. Er blickt dann hoch auf die Tauchanzüge der Männer und entdeckt sofort eine weiße Taube und wisst, oh oh, das ist Columbus Zeichen. Will sich noch wehren, wird dann aber K.O. geschlagen und mitgeschleppt auf ein großes Segelboot. Dort wird er ja aus dem Schlaf mehr oder weniger gerissen, aus seiner Weggetretenheit. Da kriegt kurz Zeit, sich umzuziehen, allem Anschein nach, weil er hat auf einmal komplett andere Klamotten an
als. Wird ihm die nicht sogar auch noch gebracht? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Ich habe mir gedacht, nur teilweise wird ihm Sachen gebracht, aber er hat ein komplett anderes Outfit an. Alles passt natürlich.
Absolut. Da war wieder ein Maßschneider unterwegs.
Und wird dann zu Columbo geführt in sein Office, in seinem Bootsoffice. Dort bekommt er direkt, ohne große Gespräche, die Tonbandaufnahme vom Casino vorgespielt, die James mit Christatos geführt hatte, wo man klar gesagt hat, ey, der Columbo, der soll sterben und James, du sollst dich drum kümmern. Columbo stellt an der Stelle recht schnell klar, ey, du bist hinter dem Falschen her. Christatos ist ehrlicherweise der Bad Boy. Er ist der Dude mit den viel, viel schlimmeren Verbindungen und Locke arbeitet übrigens auch nicht für mich, sondern für ihn. Columbo steht ein, ja, also Schmuggel, okay, den Schuh ziehe ich mir gerne an, aber wait a minute, keine Drogen, da habe ich nichts mit zu tun, nada. Außerdem, Christatos arbeitet auch für die Russen, also ist da so freier Auftragnehmer für Väterchen Russland. James hält irgendwie dagegen und sagt, ja, das passt irgendwie nicht, weil der hat ja von unserer Regierung auch Orden bekommen, hat uns schon viel geholfen, viel Informationen geliefert. Sagt Colombo, ja, das ist durchaus richtig, aber dafür mussten anderen den Kopf hinhalten. Also andere wurden dafür geopfert, damit er sich dann einen gewissen Ruf erarbeiten konnte, um den jetzt quasi zu nutzen. Also er ist quasi nichts anderes als James, ein Doppelagent, nur eben für die andere Seite. Auch der Mord an der Gräfin geht auf Christatos Konto und das findet Colombo auch alles andere als witzig, weil, wie gesagt, da war irgendeine Art von Relationship, also von Beziehung, aber keine Monogame irgendwie, weil es wird ja gesagt, ja, die ist da so everybody's darling im Casino.
Gut, hat man ja durchaus auch gesehen, es war jetzt kein Thema für Bond, mal kurz eine, ach, schnelle Nummer klingt sehr negativ, aber es war es ja letztendlich schon.
James ist ein bisschen verwirrt, fragt, ja, gut, dann lass es alles so hingestellt sein, aber warum sollte Christatos das alles Columbo in die Schuhe schieben? Was hat denn der davon? Ja, Columbo weiß halt zu viel und James soll für ihn die Drecksarbeit machen und ihn aus dem Verkehr ziehen, weil man ja irgendwie ein paar Bereichen zumindest Überschneidungen in den Arbeitstätigkeiten hat. Und naja, Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, aber ohne Konkurrenz hat man eine Monopolstellung, die ist immer noch ein Ticken besser. Und obendrein könnte man dann sogar noch einen weiteren Orden erhaschen. Also auch nicht schlecht. Columbo sagt, ja, hier komm, ich habe das Gefühl, du glaubst mir nicht, ich untermauere meine Aussagen, wir fahren heute ins Lager von Christatos nach Albanien, in sein Hauptlager, dringen dort ein. James weist darauf hin, dass er jetzt hier nicht ewig Zeit noch hat, weil wenn er sich jetzt nicht in den nächsten paar Stunden mal irgendwie beim Secret Service meldet oder bei einer Leitstelle meldet, dann könnte es sehr unangenehm für Columbo werden, weil man ganz gut zuordnen kann, wo der potenziell jetzt sein könnte. Und das könnte ziemliche Schwierigkeiten bedeuten. Columbo garantiert aber, dass sie bis morgen früh allerbeste Freunde sein werden und will auch direkt darauf anstoßen. Doch James, der alte Spritti, verzichtet. Er nimmt tatsächlich das Getränk nicht, ob er irgendwie das Gefühl hat, ey, da könnte was drin sein, oder wahrscheinlicher, ey, ich traue dem ganzen Braten hier nicht, also stoße ich ja nicht mit einem Dude an, den ich nicht geil finde.
Ja gut, was würde man machen in der Situation, ne? Du, dein ganzes Weltbild, was du davor irgendwie, wo du vielleicht die falsche Richtung hinterher gelaufen bist, wird auf einmal innerhalb von, lass es 5 Minuten oder von mir aus eine Viertelstunde sein, auf den Kopf gestellt und der sagt so, hey, ich helfe dir eigentlich, komm, stoß mal drauf an, egal was der andere sagt. So, jetzt hast du halt Meinung gegen Meinung und dann sollst du dir vielleicht
und das jetzt kommt ja, in den Rachen jetzt kippen. Kommt die viel spannendere Frage, weil ich habe leider keine, ich weiß es nicht mehr, wie meine Meinung damals war. Aber was hast du denn geglaubt? Hast du sofort Columbo geglaubt? Oder dachtest du, ey, der will jetzt einfach den Spieß umdrehen und James gegen Christatos aufhetzen?
Tatsächlich geile Frage, weil ich finde es erstmal, das würde ich an der Stelle auch nochmal sagen, mega gut gemacht. Und ich meine, so ein bisschen Bond-Franchise-Erfahrung habe ich ja jetzt auch so über die vergangenen Filme. Und es wird ja oft damit gespielt, dass dir irgendeine falsche Wahrheit auf die Nase gebunden ist. Und hier haben wir halt den Moment, du kannst es nicht mehr unbedingt unterscheiden. Und das ist ja eigentlich das Geile, zu sagen, ja, klar, natürlich erzählt er das dem, er will ja Bond auf seine Seite holen. Deshalb, ich war mir da in dem Moment nicht sicher und hätte in dem Moment eher mal gedacht, so, ja, das könnte auch nach hinten losgehen für Bond. Zumal ich finde, dass Columbo oder der Schauspieler von ihm extrem geil spielt. Ist absolut, finde ich, richtig geile schauspielerische Leistung. Ich fand den richtig cool gespielt. Und das hat aber auch wieder so eine Art an sich, wo du denkst, so, es könnte auch die größte Drecksau sein, die dir irgendwie ans Leder will. Also insofern, ganz schwierig. Ich wäre an dem Punkt nicht sicher gewesen zu sagen, ja, ist gut oder schlecht. Hätte ich mich schwer mitgetan. Ist gut gelungen, finde ich.
Ja, definitiv. Ich finde den Twist auch, kommen wir später im Ranking nochmal zu, ja, wenn es um die Story geht, sehr, sehr gelungen. Hat man in der Form oder in der Intensität noch nicht.
Ja, und auch in der Glaubhaftigkeit oder in der ja, Unklarheit, also Klarheit, aber unklar darin, was eigentlich gerade Sache ist, ist geil gelungen.
Also wir hatten irgendwie Damen, die sich zu James dann irgendwie hingezogen gefühlt haben oder so getan haben, als ob, und andererseits für die Gegenseite gespielt haben. Das hatten wir öfters, aber das wurde immer relativ schnell aufgelöst. Hier wurde ja was aufgebaut. Und
manchmal auch
ein bisschen plump. Jetzt haben wir den potenziellen Turning Point. Mhm. Also wirklich, da ist ja viel, viel mehr Arbeit reingeflossen. Aber gut, kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir halten fest, du sitzt da zwischen den Stühlen und sagst, hin und her gerissen quasi.
Andererseits, er hat eigentlich auch eine ganz coole Situation, weil er kommt da eh nicht raus so. Da hätte ich an Bonds Stelle auch gesagt, so, yo, lass mal mitgehen, schaue ich mir mal an. Er will mir anscheinend noch nicht so direkt umlegen, so, würde ich mal mitgehen.
Eben, also es schafft ja erstmal Lebenszeit. Und Columbo versucht wirklich, James auf seine Seite zu ziehen. Mit allen Mitteln gibt ihm auch erstmal dann seine Schusswaffe wieder. Und spricht James noch zu, dass er erkennt, der Mann, der hat Schneid, der hat Mut, das ist ein krasser Dude.
Auch an der Stelle war es übel geil gemacht, fand ich, weil du auf einmal den Moment hattest, wo Bond lehnt das Getränk ab und dann war es so kurz davor, die Stimmung kippt. Und du wusstest halt nicht so, yo, in welche Richtung geht das jetzt? Und das finde ich, fand ich sehr gut gemacht, ja.
James hat die Waffe wieder, richtet sie dann auf Columbo, der, stimme ich dir auch zu, schauspielerisch das Ganze gut darlegt und man auch da den Respekt oder die Verwirrtheit oder teilweise sogar Angst sieht, dass das jetzt vielleicht doch in die Hose geht, weil er jetzt quasi James die Waffe, die geladene Waffe in die Hand gedrückt hat, der jetzt nur noch abdrücken muss und wenn er ihn nicht überzeugt hat, ist das Thema jetzt hier gegessen.
Ja.
Ist einem nur ein Sekundenbruchteil, weil James löst das Ganze dann auf und sagt, jetzt bin ich hier bereit für den Drink, gib her und gehe erstmal im Vertrauensvorschuss und dann passt es. Aber gewagt.
Und jeder hat letztendlich auch irgendwie sein Revier so ein bisschen markiert, so auf so eine, ja, nicht ausgesprochene Art und Weise, aber unterschwellig zu sagen, hey, wir haben beide irgendwie was auf dem Kasten, lass mal erstmal vielleicht ein Putt-Situation machen und gemeinsam schauen, was geht.
Das Schiff fährt in der Dämmerung in das Hafenlager von Christatos ein. Es ist nicht wirklich dunkel, vielleicht will man uns das wieder glaubend machen. Das ist auch ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Locke ist auch vor Ort, überwacht alles, aber keiner der dort rumflitzenden Leute, das sind schon ein paar, sieht dieses riesige Segelschiff.
Ich wollte sagen, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Was direkt wirklich an dieses Hafenlager ranfährt.
Ey, weißt du, da kommt ein Dreimaster an und so, ja, kennen wir nicht, ist egal, das lassen wir mal rankommen. Kommen Sie ran.
Gut, der Überfall beginnt. James und Columbo retten sich in einer Szene kurz gegenseitig das Leben und beide scheinen so ein bisschen versessen auf Locke zu sein. Also die wollen dem gerne an den Pelz. Unter einer klassischen Putt-Situation, also was heißt Putt-Situation, unter klassisch beidseitigen Verlusten, die eher zugunsten vom Heimteam, also von den Lagerarbeitern sind, können die Eindringlinge von Columbo in das Lagerhaus gelangen. Doch dann wird es ein bisschen heikel, weil da diverse Waffen deponiert sind, Granaten, ähnliches und so ein Stuff. Sie finden auch einen Spezialtauchanzug, ist schon mal so eine kleine Foreshadowing, was interessant sein könnte. James kennt das Modell auch perfekt, kann es beschreiben, weiß, okay, das ist für die Tiefe geeignet, so und so sieht's aus. Und entdecken dann auch das versteckte Opium in so großen Walzen. Hast du eine Idee, was es eigentlich sein soll?
Du meinst die Walzen an sich, oder?
Ja, was es eigentlich hätte sein sollen, ohne das Opium da drin, weil das ist ja irgendwie...
Nee, tatsächlich nicht. Ja, ich find's, weiß ich, sieht aus wie so Riesenfässer, aber deutlich halt viel zu groß dafür. Wie so normale Ölfässer oder so. Deshalb, ich weiß es auch nicht, aber sind ja nicht unwichtig. Gut, dass sie da rumliegen.
Dann haben wir auch einen kurzen Wiedererkennungsmoment, nämlich diese riesigen Unterwasserminen, die St. George zum Sinken gebracht hat, sind ebenfalls in diesem Lagerhaus und da macht sich Locke dran zu schaffen, deponiert dort einen Sprengsatz an dieser Mine. Columbo ist ein pfiffiger Bursche, der kennt ein paar Tricks von seinen Pfadfindertagen noch und verteilt ein paar Nüsse als akustische Falle in der Halle. Sobald die ausgelöst wurden, also jemand tritt drauf, man hört das halt, machen sie die Walzen los, also sie sind so übereinander gestapelt, machen die los, dass sie eben wie bei Donkey Kong fangen rumzurollen und so einige Männer unter sich begraben. James entdeckt dann die Mine und sagt, ey, lass mal ganz schnell hier raus, bitte. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Nummer. Mittels der dort abgelegten Handgranaten kommen sie auch wieder raus, müssen sich da auch wieder diesen Granaten eben den Weg so ein bisschen freikämpfen. Und alle sind schon weg. James entdeckt Locke, der den Zünder just in dem Moment betätigt. Alles fliegt in die Luft. James kriegt noch so ein bisschen Druckluft, so Explosionskraft zu spüren, nimmt aber keinen größeren Schaden
dadurch. Ich wollte gerade sagen, kommt sehr glimpflich davon, dafür, dass er quasi noch im Eingang von der Halle steht, die danach in Schutt und Asche liegt. Aber okay.
Locke flüchtet dann in seinem Stuttgarter Daimler quasi, macht sich da auf dem Weg mit deutscher Werkskunst und James zu Fuß hinterher. Das ist auch alles so ein bisschen absurd. James kennt sich anscheinend bestens aus oder hat eine sehr gute Intuition mal wieder. Also das, was man bei den Schurken-Hauptquartieren immer zu spüren bekommt. James weiß jede Tür zu nutzen, kennt immer den passenden direkten Weg, kennt jede Abkürzung. In dem Fall auch.
Er muss sich das irgendwie so ausgerechnet haben, dass es nur einen Weg rausgibt, der führt über so eine komische Klippe und sie sind unten am Wasser und das Auto muss irgendwie über die Klippe zurück und er kann halt die Treppen quasi gerade hochlaufen, das Auto muss in Schlangenlinien halt drunter durchfahren. Genau. Aber das zu wissen ist Next-Level-Shit.
Du sagst ganz richtig, Locke muss Serpentinen hoch, James kann straight die Treppe hochrennen. Es kommt dann in einer, ja, so einer Art Ruinen, kleiner Ruinenlandschaft zu einem Stairdown. James steht da unter so einer Bogen und ja, Locke brettert mit seinem Mercedes auf ihn zu. James trifft ihn mit seiner Waffe, anscheinend kein Panzerglas eingebaut in der Windschutzscheibe. Locke driftet ab, hängt dann verwundet mit seinem Wagen auf einer Klippenkante. James macht das Ganze sehr dramatisch, geht hinzu und wirft erstmal diese Taubenanstecker-Nadel, die bei Ferrara lag, ja, ihm zu. Dann beginnt das Auto schon mega zu schwanken, wie in so einer Simpsons-Folge, so wo da so ein Schmetterling schon so einen Unterschied machen kann. Und ich dachte damals nämlich schon, ah, das reicht jetzt, dass das Ding runterkippt, das ist spannend, reicht es nicht. James tritt nochmal nach, sodass das Ding wirklich einen Abgang macht.
Aber der ist schon sehr krass. Der hat ordentliche Oberschenkel, der Gute. Dass er mal so ein, weiß ich nicht, was haben die Autos damals gewogen, so ein Benz, der war sicher gut über einer Tonne weit.
Ja gut, aber wenn der wirklich so am Kipppunkt, weiß ich nicht, was mich eher ja, beschäftigt hat. Was mich eher beschäftigt hat, war diese Kaltblütigkeit. Also das hatten wir ja bei Der Spion, der mich liebte, auch, wo James den Kerl an der Krawatte hat und am Abhang vom Haus stand und ihn dann hat fallen lassen absichtlich. Und jetzt halt nochmal krasser, es wird ja wirklich aktiv nachgeholfen, dass dieser Mensch stirbt. Und ich weiß nicht, ob Sean Connery auch so gehandelt hätte. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Unterschied in der Machart oder in der Brutalität. Spannend ist auch das Auto bei Connery, weiß ich noch, bei Dr. No haben wir ja diese kurze Verfolgungsjagd, wo das Auto dann den Abhang runter macht und eine riesige Explosion gibt.
Ja.
Der Mercedes, deutsche Werksarbeit, kein Problem, der fällt runter.
Ja, wir haben ja öfter auch Sachen, wo es irgendwie Explosionen dann gibt, wenn es über die Klippe hinausgeht oder so. Aber stimmt, in dem Fall ist gar nichts, der bleibt einfach unten liegen und...
Genau, liegen, aber Locke eben tot und man sieht sogar den Leichnam daneben liegen. Also man ist hier wirklich ein bisschen explicit unterwegs.
Ja,
ja, also krasser Moment in dem Teil. Dann haben wir einen Wechsel auf eine Unterwasserexpedition bei griechischen Tempeln, logischerweise unter Wasser. Melina saugt dort ein Mosaik frei mit so einem Unterwasserstaubsauger, auch spannendes Ding. Und James kommt einfach dazu.
Habe ich mich auch gefragt, woher der gespawnt ist, aber
hat man wusste, sehr dass gutes sie da Gespür, ist. Der Mann.
Ja, ja, ja.
Sie freut sich, sagt hier, komm mit quasi, deponiert ihr Atemgerät.
Habe ich
einfach
auch nicht unten verstanden.
Bei der Ruine.
Wollt sie das ihm zeigen, wie krass sie die Lungen, wie krass sie Apnoe tauchen kann, oder?
Ja, nee, ist auch wieder Foreshadowing dann. Also ist ganz, ganz krasses Foreshadowing. Also,
ja, ja, schon klar, aber in dem Moment so, why, warum lässt du das da unten?
Ja, weil es wichtig ist und sie hatte das im Gefühl. Sie wusste das einfach. okay, naja, auf jeden Fall, so sie stehen. Lässt ihr Atemgerät unten, wie du schon sagst, geht dann auf Apnoe tauchen oben. James bleibt klassischerweise am Sauerstoff und ja, sie gehen zur Oberfläche. Sind jetzt dann im Büro ihres Vaters und ja, sie will wissen, wo die St. George versunken ist. Er sagt, ja, schwierig. So genau wissen wir das nicht. Muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und James klärt auf, ihr übrigens, Christatos ist der Böse in der Geschichte, nicht Columbo. Also der ist für den Mord zuständig. James wird dann auch mit Max, dem Papagei, bekannt gemacht, aber wird auch noch eine wichtige Rolle spielen, während Melina nach ihrem Logbuch sucht. Die Notizen vom Logbuch sind in Steno. Das heißt, James kann damit nichts anfangen. Alle anderen Menschen auf dieser Welt
wissen auch nicht.
Aber Melina kann sie entschlüsseln. Das ist in dem Moment sehr hilfreich und sagt, ja, okay, wir haben hier so einen Spot. Oder mein Dad hat einen Spot gefunden. Da ist eine Tauchglocke und nah da dran ist ein Wrack. Beides sehr, sehr tief. Das heißt, sie brauchen Spezialausrüstung. Mit normalem Sauerstoff kommen wir da nicht weit. Ist aber kein Thema, haben wir an Bord. James sagt hier, die Nummer möglichst geheim, nur das an Leuten mitnehmen, was wirklich notwendig ist. Alle anderen sollen irgendwie Freigang haben, was auch immer. Okay, gebongt. Sie machen sich dann auf den Weg mit einem Neptun-U-Boot auf Tiefseegang. Gab es da nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr diese U-Boot-Geschichte, die da, ja, wo es das U-Boot zerrissen hat aufgrund des Druckverhältnisses, weil es auch eher so semi-gut zusammengebaut war?
Beziehungsweise, ich glaube, es war letztendlich gar nicht sicher oder ich weiß gar nicht, ob sie letztendlich den Grund dafür gefunden haben, warum das oder was genau unten passiert ist, aber ja. Ich weiß nicht, ob das ein Neptun-Taucherboot war oder was genau das war, aber wahrscheinlich ein bisschen fortschrittlicher als in dem Film heutzutage. Aber ja, da gab es auf jeden Fall was. Ich habe mir in dem Moment gedacht, keinen Bock drauf, unter Wasser in so einem Ding zu sitzen. Erst recht nicht, wenn der Druck viel zu groß ist für den Spaß, so dass du nicht mehr selbstständig da rumschwimmen kannst. Wäre, glaube ich, nicht meins.
Ja. Ja, ich meine, das, ach, wie hieß das denn? Titan oder so? Irgendwie sowas war das. Und dann waren die da auch da irgendwie unterwegs. Und das
vielleicht auch schon halt ein bisschen länger her als vor 2 Jahren, aber ja doch, 2 Jahre haut vielleicht hin.
Ich meine, um die 2023 rum, aber ist jetzt. Ich meine, das war um die Titanic und die ist ja auch sautief. Egal, auf jeden Fall habe ich da eine starke Referenz gesehen. Genau, am Boden schlägt, also sie kommen am Boden an und prompt schlägt der Radar aus. Also dafür, dass du ja da eigentlich nichts sehen kannst, sehr lucky, sehr, sehr lucky, dass sie sofort da ein Signal finden und zack, da liegt natürlich die St. George vor ihnen. Was ein Glück, sie parkt das Ding ab. James berechnet, wie lang ihr Helium-Sauerstoff-Gemisch reicht. Er sagt, 8 Minuten haben wir, da müssen wir wieder drin sein, ansonsten schwimmen wir
auch
oben.
Auch eine sehr geile Vorstellung, einfach mal nur 8 Minuten in einem Gebiet, wo du noch nie warst, eigentlich auch nicht genau weißt, was du eigentlich suchst. Läuft.
Heftig, heftig. Beide machen sich dann fertig. Währenddessen ist Christatos an einem ähnlichen Fleck, aber noch oberhalb vom Wasser und erkennt auf seinem Bootsradar einen unerwünschten Besucher und weiß jetzt, ah, okay, da muss das Boot sein, da müssen wir jetzt auch hin.
Aber da hätte ich auch, die haben ja überhaupt keine Forschung angestellt, ob Christatos da oben drüber irgendwo auch chillt mit seinem Boot, sondern die sind einfach mal von ihrem Boot aus unter Wasser mit ihrem U-Boot dahin, ohne nachzuchecken, so was geht oben
eigentlich ab. Müssen die ja relativ nah beieinander gewesen sein dann eigentlich.
Und wie geil ist es, wenn du irgendwo runtertauchst, wo du weißt, du kommst nicht so einfach weg, wenn du nicht weißt, was um dich rum ist oder welche Gefahr vielleicht von irgendwo droht. Und dass da jemand danach sucht, war ja wohl auch auszurechnen. Bisschen fahrlässig.
So, James greift auf seine Kenntnisse von Moonraker zurück. Sie machen sich nämlich auf den Weg wie so Marsmenschen, wie so Leute, die auf dem Mond das erste Mal sind, ohne Flossen, sondern hüpfen da fröhlich über den Meeresgrund ins Wrack rein, durch die Minenöffnung und prompt kommt so ein kleiner Jumpscare, nämlich ein Hai kommt Melina entgegengeschwommen. Also hab mal so ein kleines Überschreckungsmoment.
Wie cool fandest du das? Würde mich mal interessieren so.
Boah, weiß ich nicht. Also ich fand es jetzt nicht so spektakulär.
Ich fand es halt nicht so hart unnötig. So, es war einfach so, ja, Hauptsache wir haben noch mal einen Hai in jedem Film mindestens einmal drin.
Aber gut. James fasst zusammen, okay, der hat anscheinend schon gegessen. Kein Interesse an uns. Okay. Drin kriegt Melina dann so eine mittelschwere Psychose, als sie dann die ganzen Leichen sieht. James tatsächlich mal wieder ein sehr, sehr empathischer Verfassung und sagt, hier, komm, du kannst auch zurück ins U-Boot gehen, da warten, kein Thema, ich kann auch weiter alleine machen, du musst dir das hier nicht angucken. Sie sagt, nö, ich bleib hier, alles gut. James hat so eine magische Karte dabei, wo alles eingezeichnet ist, wie die Karte des Rumtreibers quasi,
ja, von Harry Potter. Ich muss dasselbe gerade denken.
Und weiß damit dann halt, wo dieser geschützte Raum ist, wo eben das ATAC liegt. Findet das dann auch relativ schnell. Hätte man auch ohne Karte wahrscheinlich gefunden, wenn wir ehrlich miteinander sind. Und James macht sich an der Selbstzerstörungsfunktion zugange, wo man erst denkt, okay, will es jetzt einfach vernichten? Aber nein, weit gefehlt. Er will es entschärfen. Währenddessen kriegen wir dann auch, wie in so einem Horrorfilm, jemanden gezeigt aus der POV, also aus der eigenen Sicht der Person. Wir sehen nicht, wer es ist. Und nur mit schweren Atem unterlegt, wie sich jemand anpirscht an die beiden. Und ja, James ist am Entschärfen, hat eine Anleitung dabei. Melina traut der ganzen Sache nicht, kommt ganz schön ins Schwitzen, darf aber die Werkzeuge anreichen. Gerade als James dann fertig ist, werden sie vom Taucheranzug aus dem Lager, was wir eben hatten, überrascht. Der mit Dr. No Gedächtnisarm, also hat so Greiferchens. Wie Mr. Krabs. Und James wird dann einfach mal kurz K.O. gehauen und Melina an die Wand gedrückt, sodass ihre Luftzufuhr beschädigt wird und Sauerstoff, Helium-Zeugs flöten geht. James kann.
Da habe ich mich gefragt, so strömt dann nicht eigentlich auch direkt Wasser eigentlich rein oder kommt wirklich nur bei ihr weniger an? Aber die physische Frage müsst ihr vielleicht jetzt auch nicht klären, habe ich mich nur kurz gefragt, weil in dem Moment, wo du ein Loch in dem Ding hast, müsste ja eigentlich der Druck größer als der Wasserdruck sein, sonst schluckt sie ja durchgehend Wasser und ihre Gesichtsglocke füllt sich mit Wasser, oder nicht?
Eigentlich schon.
Aber gut, sie macht lang noch mit, soweit können wir ja schon mal vorausblicken. Ja.
James platziert dann den Selbstzerstörungszünder vom ATAC magnetisch, ist er anscheinend am Anzug. Und durch die Globigkeit dieses Dings, also der bewegt sich halt wie der allerletzte Mondmensch, fällt der andere Dude einfach um. Melina soll schnell zum U-Boot flüchten. James kämpft noch um das ATAC, kann dieses auch ergattern, wird dann aber von einem Schrank unter sich begraben. Beim Versuch der Rückeroberung wird James dann noch durch diese Haken oder diese Klammerhand verletzt. Blut strömt aus, kann dann aber gerade rechtzeitig mit Melina aus dem Wrack fliehen. Die ist aus irgendeinem Grund doch da geblieben, nicht ins U-Boot gegangen, bevor das ganze Ding zum zweiten Mal in die Luft fliegt und der Typ eben auch verstirbt. Melina schafft es gerade noch kurz zum Erstickungstod, wieder an Sauerstoff zu kommen in der Druckkammer. Doch die Gefahr ist leider noch nicht endgültig gebannt. Jetzt kommt auch noch ein weiteres U-Boot mit Bohrarm und auch so einem Hakenhand, was sich annähert. Sie bekommen das Boot nicht schnell genug an, also die Turbinen nicht schnell genug an, um zu flüchten, und werden dann eben attackiert. Wichtige Kabel werden gekappt, Wasser dringt schon langsam ein, es rumpelt wie beim Erdbeben, alle Lichter gehen an wie im Space Shuttle. Also
und gegenüber sitzt der größte Nerd auf Erden, Alter, wie aus dem genau. Bilderbuch.
Ganz genau, haben sie irgendwo
einen Dude. Weiß ich auch nicht, warum sie da so jemand genommen haben, aber okay.
Ja. Dann wird auch noch versucht, mit dem Bohrer eben die Frontscheibe von Melinas U-Boot zu zerstören. Endlich schafft es James, die Turbinen anzustellen, und es findet ein Wettdrücken statt, kein Wettziehen. James gewinnt, weil einfach ihr Ding deutlich, deutlich schwerer ist. Und er schafft es, das andere U-Boot ins Wrack reinzuschieben. Dort steckt das kurz fest, kann sich dann aber später, wie wir sehen, wieder befreien. Reicht aber, damit James und Melina entkommen können. Ja, beim Aufstieg rammelt, James darf das Ding jetzt auch steuern, dockt James noch an eine Unterwasserruine an, bekommt dafür einen drüber von Melina, die sagt, ey, pass mal ein bisschen auf, das Ding ist 5000 Jahre alt, das hat eine gewisse Wertigkeit und du gehst hier so kacke mit um, das ist nicht so geil. Und sie kommen hoch, werden hochgezogen, sind wieder auf dem Schiff, alle denken, alles cool, doch die Crew hat gewechselt und Christatos ist am Start mit Kriegler. Ja, also das dynamische Duo ist wieder da.
Ja, so Mittelglück gab es. Dann so der dritte innerhalb von, weiß ich nicht wie viel, einer halben Stunde, der dritte Angriff auf sie, den sie dann irgendwie versuchen abzuwehren oder aufpassen müssen, in die Hände vom Gegner zu raten. Wobei, offen gestanden, an dem Punkt sind die Möglichkeiten und Chancen denkbar schlecht.
Melina möchte natürlich wissen, was mit der Crew ist. Ihr wird gesagt, ja, da wo die sind, kommt ihr bald auch hin. Also sie wurden getötet, allem Anschein nach. James versucht, Melina noch zu retten, bietet an das Doppelte, was die Russen bezahlen, also versucht in Verhandlungen zu treten. Jetzt wird spannend. Christatos sagt, ja, da habe ich kein Interesse dran. Also anscheinend ist gar nicht Geld die Motivation. Er sagt, ein Geschäft, er würde niemals ein Geschäft schaden oder platzen lassen, daran hat er kein Interesse. Ist sehr, sehr spannend, weil dann stellt sich ja die Frage des Motivs. Also dann ist er anscheinend ja doch irgendwie so krass Ehrenmann und gar nicht der Geschäftsmann, der kalkühle Geschäftsmann, der da einfach nur seinen Gewinn maximieren möchte.
Ja, absolut. Andererseits auch schon natürlich schon die Frage, so was will er halt sonst mit dem Sender und so, ne? Ja. Wenn er da nicht mit Geld machen will.
Dann wird es so ein bisschen unangenehm, weil Melinas Outfit wird aufgeschnitten, aber dann kommt auch eine Blende. Also es wird jetzt hier nicht gezeigt, wie sie da irgendwie nackelig vor 20 Männern stehen muss, Gott sei Dank. Mhm. Kriegler und Christatos haben ihr Gespräch jetzt auch in das Office von Mr. Havelock verlagert. Also man ist nach wie vor auf dem Schiff von Melinas, oder von den Havelocks. Und Max ist natürlich auch mit am Start. Also den lassen sie da einfach mal im Frieden weiterleben. Kriegler sagt hier...
Ich frage mich auch, wer den halt versorgt. Ne? Da war doch eine Zeit lang jemand auf diesem Boot.
Der hat so viele Nüsse, dem geht's gut.
Naja.
Kriegler fordert das ATAC, sagt hier, ich übergebe das, kein Thema. Christatos sagt, nö, ich traue einem KGB-Mann eher so semi. Es sollte an einem von ihm bestimmten Ort übergeben werden und erst soll bezahlt werden, dann kriegt man auch das Gerät. Riegler ist nicht so ganz glücklich mit dieser Situation, sagt aber, okay, solange werde ich das Ding aber behüten wie mein Augapfel. Also keine Faxen damit machen, bitte. Und sie, oder Christatos sagt, hier, wir fahren jetzt nach St. Cyril's und dort findet dann die Übergabe statt. Riegler arrangiert die dann auch und dann passt es. James und Melina werden mittlerweile aneinander gebunden und James, seine Wunde wird auch noch versorgt, weil Christatos Angst hat, es geht zu schnell durch das Blut. Christatos und seine Männer wechseln dann auch das Boot, also gehen auf ihr ursprüngliches Boot. Somit ist das Havelock-Boot wieder unbesetzt. Und werfen eine Boje raus, was mit ihrem Boot verbunden ist und andererseits mit den beiden Gefesselten. Und man ahnt schon, auf was es hinausläuft. Das Boot wird angeworfen, das Seil wickelt sich ab. Schlagartig werden die beiden weggezogen und übers Wasser geflitscht wie so ein Stein. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Vor allem dieser erste Ruck muss ja bestialisch wehtun. Also
das zum einen und dann auch nicht zu wissen, wann du wieder über Wasser bist.
Genau.
Also klar, die haben da irgendwie eine Boje mit dran. Warum, verstehe ich nur so halb. Weil wenn du sie hinterher ziehst, gehen sie ja nicht deshalb unter. So. Aber gut, vielleicht um sie besser sehen zu können oder so. Aber das ist ja Waterboarding sein Vater.
Ja, genau. Also sie versuchen das dann auch so zu lösen, dass Melina oben ist und James unten, damit sie wenigstens ab und zu die Möglichkeit hat zu atmen und James das Risiko in Kauf nimmt, auch Verletzungen in Kauf nimmt, weil er wird dann auch heftig über Korallen gezogen, sodass der ganze Rücken dann offen ist. So nach den ersten 5 Metern, also dieses Verbinden von der Wunde, hätte man sich an der Stelle sparen können.
Ja.
Aber gut, das Boot fährt dann irgendwie so 200 Meter und wendet dann, als wären sie so in einem Freibad, wo es einfach limitiert ist und nicht im Meer, wo man einfach mal Kilometer machen kann. Aber gut, sie finden es irgendwie lustiger, oder Christatos findet es lustiger, regelmäßig zu wenden.
Vielleicht während der Wende. Vielleicht ist es auch Haigebiet oder so und sie wollen es deshalb nur da machen, damit er dann Bond gleich zum Fraß vorwerfen kann. Aber habe ich auch nicht ganz verstanden. Vor allen Dingen ist ja nicht die einzige Wende, um dem schon mal vorzugreifen.
Genau. Die Wende hat ja den Vorteil, das Seil ist nicht auf Spannung und James versucht, an den Korallen die Fesseln rund um die Hände zu lösen, damit er ein bisschen arbeiten kann. So langsam finden die Haie dieses Spektakel doch auch ganz interessant, weil ja ordentlich Blut mittlerweile auch im Wasser gelandet ist. Bei der zweiten Wende wickelt James das Seil um einen schweren Fels. Das Boot gibt ordentlich Gas, James muss ordentlich dagegen halten und schafft es damit, dass die Boje das Seil an der Boje abreißt und nebenbei auch noch einen Kerl vom Schiff ins Wasser gerissen wird, vielmehr. Und instant, der landet kaum im Wasser und zack, 3 Haie kommen und der Typ ist tot. Warum?
Ich weiß
James,
nicht.
James macht da den Unterwasserspaziergang seines Lebens, blutet wie ein Schwein. Und der andere Dude fliegt ins Wasser, blutet wahrscheinlich überhaupt nicht, außer Zahnfleischbluten maximal. Und wird sofort in Fetzen gerissen.
Ja, ich bin mittlerweile, muss ich auch sagen, deshalb der Kommentar auch vorhin, so diese Hai-Geschichten, so ein bisschen was Neues könnten wir uns im Element Wasser langsam mal überlegen, was noch Gefahr vielleicht ausstrahlt. Ich finde es ja cool, dass man die jetzt da, cool ist das falsche Wort, aber ich finde es ja eine neue Überlegung zu sagen, hey komm, die waterboarden wir ein bisschen, wir ziehen sie hinter dem Boot her, von mir aus wenden wir da auch 3-mal, damit es irgendeine realistische Chance gibt für die 2, wunderbar. Aber ich frage mich, warum prinzipiell, wenn wir im Meer unterwegs sind, oder auch in Pools, hatten wir es ja auch schon, warum dann immer Haie ankommen müssen. Immer. Ich glaube, das ist das Tödlichste, was es bei Bond in der Unterwasserwelt gibt. Ich verstehe es nicht. Also da gibt es sicher auch noch andere geile Sachen. Bind dem Stein an Fuß und
schmeiß
ins Wasser oder so. Ja, oder Piranhas.
Hatten wir auch lange nicht mehr. Hatten wir lange nicht mehr.
Ja, weiß ich nicht.
Die beiden müssen jetzt einfach hoch an die Oberfläche, um mal wieder richtig durchatmen zu können. Christatos sagt, gut, dann fahren wir einfach drüber. Kein Thema. Beide tauchen natürlich weg rechtzeitig und glücklicherweise sind sie nah an der Unterwasserruine, wo Melina in weiser Voraussicht, also sie hat anscheinend auch übersinnliche Fähigkeiten und kann so ein bisschen in die Zukunft blicken, an ihr Sauerstoffgerät kommt.
Wie gut, dass da zweimal gewendet wurde, sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Da können sie mal wieder richtig schön reinen Sauerstoff atmen. James nebenbei blutet immer noch. Eigentlich müsste jetzt mittlerweile die ganze Unterwasserwelt der Raubtiere am Start sein. Aber tut sich nicht.
Den Twist fand ich so mittelgelungen, muss ich sagen. Also der schließt sich mir auch einfach nicht.
es wäre okay gewesen, hätten sie nicht den anderen Dude instant sterben lassen, wenn er ins Wasser fällt.
Ja, den Twist verstehe ich auch nicht, aber auch den mit dem Sauerstoff, der ist immer noch so.
Ach so, das meinst du?
Ja, okay. Kann man so machen, aber warum?
Weiß gut, Christatus hat auch keinen Bock zu warten, sagt, gut, das werden die Haie schon regeln, wir werden nicht weit kommen, wir machen uns von dann. Das reicht den beiden, um dann an Bord von dem Havelock'schen Boot zu gehen. Gehen an Bord, Max nervt die ganze Zeit rum, er will einen Kuss haben, also auch ein Papagei braucht etwas Liebe in seinem Leben. Beide sind niedergeschlagen. Sie, weil sie ihre Rache nicht bekommt, James denkt, ja, A-Tech ist weg. Das gibt richtig Ärger in Great Britain für mich. Doch, gut, der gute Max bringt die Lösung und bringt immer wieder St. Cyrils ins Spiel. Komplett zusammenhangslos, aber es reicht den beiden, um zu wissen, anscheinend ist das der Ort, wo wir jetzt hin müssen. James kommt nach St. Cyrils, anscheinend dem falschen St. Cyrils, wie wir dann später rausfinden. Dort ist gerade ein großes Fest mit Musik, Tanz und Wein und alles in klassischen Trachten. Mords Gaudi, James kommt im braunen Anzug. Nicht so ganz passend, wird auch so ein bisschen in die Zeremonie eingebunden, ist aber eher wenig interessiert, er möchte lieber in die Kirche gehen und geht dadurch eine Geheimtür. So scheint es jedenfalls. Also sieht nicht, auf den ersten Blick geht er durch so eine Art Wandgemälde oder ähnliches, wo man denkt, ist eigentlich keine offizielle Tür. Dahinter ist aber der Beichtstuhl. Jetzt frage ich mich.
Ich sag mal so, muss man kennen.
Gibt man nur ausgewählten Leuten die Möglichkeit zu beichten? Oder ist es ein offenes Geheimnis? Oder ist das ein ausgemusterter Beichtstuhl, der
ja, man muss sich halt erstmal was trauen, bevor du um Vergebung bitten darfst. Na, schon mal ein bisschen was leisten.
Ja. Q hat umgeschult. Er ist jetzt zum Priester aufgestiegen und darf James seine Beichte abnehmen. Hat sich auch entsprechend verkleidet. Wichtig. James eröffnet das ganze Gespräch mit Vergib mir, Vater, ich habe gesündigt. Und Q sagt, ja, das ist noch milde ausgedrückt, 007. Also Q, wie immer, bester Mann, wenn es um Sprüche geht. Mhm. Der Secret Service hat es gerade nicht allzu leicht, sagt er ihm. Es gibt ungefähr 439 St. Cyrils in ganz Griechenland. Jetzt findet man das Richtige raus. Wir müssen es wieder machen. Du gibst uns immer halbgare Informationen und wir stehen dann da. Und am Ende kriegst du noch die Lorbeeren, weil du immer hier die Nummer abziehst dann. Und ich kann dir immer wieder den Lotus zusammenkleben mit hier meinem Patafix und so. Hast du nicht gesehen. Also der müsste eigentlich nochmal viel mehr ins Gespräch gehen, aber das hat sich dann recht schnell erübrigt. James weiß schon, wer weiterhelfen kann. Damit ist die Szene auch rum. Also Q hat eigentlich gar nichts gebracht, weil James sagt, ich greife einfach auf meine andere Quelle zurück.
Ich glaube, Q wollte einfach mal was anderes von der Welt sehen. Ja. Nicht mal nur so bei sich im Labor hängen.
Ist auch okay. Man sieht dann eine Gruppe Mönche durch ein Gebirge streifen und es sind Columbo, seine Männer, James und Melina. Die darf nämlich auch mit, warum sie jetzt in St. Cyril in der Kirche nicht mit war oder da in der Gegend, das ist nicht ganz klar. Bei dem Ausflug ist sie aber dabei. James bekommt einen hohen Felsenberg gezeigt mit einem Kloster dort drauf und kriegt erklärt, ja, das war ein Versteck während des Kriegs, wo Columbo und Christatos sich zurückgezogen haben. Ist ja sowas von klar, dass Christatos das Ding als Rückzugsort nutzt. James soll sich im Idealfall über die rechte Flanke nähern. Da ist man eher ungesehen, kann da einen ganz guten Aufstieg machen. Soll dann oben in einen Schuppen rein. Dort ist ein Transportkorb, den man runterlässt, um überhaupt hochzukommen. Das ist der einzige Zugangsweg. Stelle ich mir die Frage, das bedeutet ja, da muss immer einer sein, oben sein, damit das Ding bedient werden kann. Mhm. Oder du hast jedes Mal einen Bergkletterer dabei, der hochklettert, um dann das Ding zu betätigen.
Ja, es muss
das
kann
doch auch nicht sein.
Nee, es muss ja auf jeden Fall noch irgendwie eine andere Zufahrt oder Weg hochgeben, theoretisch, weil es ist ja der Witz weg. Ist ja eigentlich auch hauptsächlich für Lasten, oder? Also,
das ist nicht. Schon irgendwie eine knifflige Geschichte, aber vielleicht übersehe ich da irgendwas Wesentliches. Maybe. Ja, Christatos ist bei der Anzahl an Männern eher so semi zuversichtlich und sagt, oh, das könnte eng werden. Melina ist deutlich optimistischer, nimmt ihre Armbrust raus und sagt, ey, ich bin auch dabei, also nicht nur hier Männer zählen, ich bin auch eine Unterstützung.
Das Armbrust-Ding ist irgendwie auch so ein
Ist ihr USP, ganz klar.
Ja.
Im Kloster sehen wir das A-Tech, was von Kriegler und einem von Christatos Männern bewacht wird. Christatos selbst, super nervös, schaut die ganze Zeit auf die Uhr, mega den Zeitdruck. Währenddessen macht sich James an den Aufstieg. Und ich frage mich, warum der so einen krassen Zeitdruck hat. Weil an sich weiß der doch nicht, dass irgendwer hinter ihm her ist.
Ja, aber der macht ja tatsächlich auch, ich glaube, er hat davor auch schon mal gesagt, dass es irgendwie zeitig gehen muss, wo er sich mit dem Kriegler auf dem Boot noch unterhalten hat, dass möglichst schnell die Übergabe stattfinden soll. Andererseits, ja, genau, er hat ja jetzt erstmal ein Versteck, wo er nicht davon ausgehen kann, dass jemand weiß, wo er ist.
Aber also, gut.
Müsste ein anderes Versteck halt nehmen. Das ist ein Logikfehler.
Richtig. Jetzt aber Good News für dich. Bibi ist auch oben. Die darf weiter trainieren. Leider an der Ballettstange und beschwert sich extrem über ihr Programm. Sie will ja eigentlich Eiskunstlauf machen, keine Gymnastik. Christados kommt rein, das hatte gerade noch gefehlt, und sagt, ey, die Pläne haben sich geändert. Es geht nach Kuba. Da kannst du ohne Ablenkung trainieren und das einzige Publikum, was du haben wirst, bin ich.
Gibt es auch erstmal besonders viel Eis, habe ich mir sagen
das
lassen.
Das habe ich mir dann auch gedacht, ob die da so ein Ding haben mit Eiskunsthallen oder
aber
ob
so
der
helle,
einfach privat
so helle war Bibi in dem Moment nicht. Da hat sie nicht wirklich Einspruch eingelegt.
Ja, sie ist auf jeden Fall bockig und geht aufs Trampolin. Also sie haben ja auch ein großes, wirklich ein richtig großes Turntrampolin da. Sie meckert rum, sie will Gold und sie weiß, was er will, nämlich sie. Und da hat sie definitiv keinen Bock drauf, weil da ist sie viel zu alt für. Sie macht genau 3 Sprünge, während einer dieser Sprünge ist ein Rückwärtssalto. Dann geht sie auch sofort wieder vom Trampolin runter und legt sich direkt auf eine Massageliege. Da habe ich mich gefragt, was hat das jetzt gebracht?
Das ist Profisport at its best.
Christatos sucht den Fehler nicht bei Bibi, sondern bei ihrer Trainerin und ja, scheißt sie halt an von wegen, ja, das Verhalten von ihr, das ist auf dich zurückzuführen, du hetzt sie gegen mich auf. Bibi nimmt sie in den Schutz, doch Christatos sagt, ist mir scheißegal, was sie sagt, ich rechne mit dir ab, so wie ich mit allen Leuten abrechne. Also quasi jetzt auch schon markiert, die wird auch nicht mehr allzu lange auf ihrer Lebensuhr haben. Klasse. Christatos geht, die Trainerin redet Bibi ins Gewissen, sie brauche doch einen Sponsor, das muss sie doch auch erkennen. Und es ist nun mal Christatos und sie sagt, ey, ich nehme alle, nur nicht mehr den. Da wird es ja wohl irgendeinen anderen noch geben. Christados mittlerweile maximal nervös und will Bericht, sobald der Helikopter kommt, schickt seine Leute raus, sie sollen die Augen offen halten, als würde man das nicht mitbekommen. Jetzt beginnt die andere Truppe rund um James mit dem Aufstieg von der anderen Seite fußläufig. James ist mittlerweile auf Kletterequipment umgestiegen. Mit einem Griff in eine Nische schreckt er eine Taube auf, natürlich eine weiße Taube, und schmiert fast komplett ab, kann sich aber fangen. Glück gehabt. Eine Wache schaut nach, doch kann nichts entdecken, weil James anscheinend so unter einem Neigungswinkel ist, dass er nicht gesehen werden kann. Als er fast oben ist, wird er von einer anderen Wache entdeckt und runtergetreten. Er macht dann einen ordentlichen Bungee-Sprung in die Sicherung rein. Mhm. Es ist auch so, ich weiß nicht, wie sie es gedreht haben im Detail, aber das sah schon recht spektakulär aus.
Ja, vor allen Dingen, der hat ja seine Haken teilweise selber gesetzt mit solchen, ich weiß nicht, ob die auch im Klettern Stands heißen, ich bin mir gerade nicht sicher, die er quasi in den Felsspalten verkeilen kann. Und die Gefahr ist natürlich immer, dass die rausreißt, wenn du halt mit deinem fünffachen Körpergewicht da reinfliegst.
Definitiv.
Oder mit wie viel auch immer. Ich weiß gar nicht genau, wie vielfaches Körpergewicht es dann ist, wenn du runterfliegst. Und das ist ja ein bisschen crazy, weil die ersten 3 oder so haut es ja auch raus und du denkst, es hört halt gar nicht mehr auf. Und trotzdem musst du am Ende sagen, so Glück gehabt, dass er nicht einen auf Free Solo gemacht hat und gedacht hat, so ich zieh mal da die Eiger Nord alleine durch in Griechenland.
Wie du schon sagst, 3 haut's raus, 3 Sicherungen sind noch drin. Noch, wohlgemerkt. Er ist dann MacGyver-mäßig unterwegs, erkennt, okay, ich hänge jetzt hier straight an dem Seil, ich komme nicht an die Wand, kann nicht weiterklettern. Ich muss jetzt mal irgendwie hochkommen, weil ich quasi Überhang habe. Und bastelt dann aus seinen Schnürsenkeln eine Art Schlaufen, wo er sich dann hochziehen kann an dem Seil, ohne jetzt komplett auf Armkraft zu gehen, sondern auch wie so Tritte in das Seil mit durch die Schlaufen hat und damit hochziehen kann. Der andere Dude, der ihn eben runtergeknüppelt hat oder getreten hat, ist nicht so pfiffig, irgendwie Bescheid zu geben, sondern denkt, ich löse das Ding hier auf eigene Faust, ich brauche hier
und
niemanden informieren.
Ohne Sicherung. Er seilt sich ab, einfach mit den Händen festhalten an dem Scheißseil.
Genau.
Also, ich muss dazu sagen, geht nicht senkrecht runter, sondern auf so einer abschüssigen Felsplatte, aber trotzdem. Ja.
Und kommt damit dann an James seine Sicherungen ran und haut die Haken halt raus. Den ersten haut er sehr schnell raus, James fliegt wieder runter, darf jetzt noch tief, hat eine doch tiefere Ausgangssituation. Das Ganze passiert dann noch einmal und ja, jetzt wird es langsam knifflig, weil James hat noch genau eine Sicherung, an der er mit seinem gesamten Gewicht hängt. James schafft es dann aber doch nah genug ranzukommen, kann den Typen im letzten Moment mit einem Wurfmesser weiterhelfen. Die Gruppe hatte schon Angst, als dann eine Person runtergeflogen kommt, dass es James sei. Doch schauen sich die Leiche an, die natürlich direkt vor ihren Füßen landet.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist der andere Kerl. Das schafft Entwarnung. James hat es jetzt endlich nach oben geschafft, lässt sein Seil verschwinden, schleicht dann an den Wachen vorbei in den Schuppen. Dort lässt er den Korb runter, verriegelt dann noch die Türen. Genau eine Wache wird stutzig. Also der Motor muss anscheinend auch nicht allzu laut sein von der Seilwinde. Und will reinkommen, probiert es durch beide Türen, die ja beide verschlossen sind, guckt durchs Fenster rein, sieht einfach nur, wie die Winde am Laufen ist, versucht dann einmal auf der Abhangseite quasi zu gucken und sieht, wie der Korb dann hochkommt mit den Leutchen drin. Und Melina schafft es gerade noch, ihn mit einem Bolzen zu erlegen, bevor sich ein Schuss aus seiner Waffe löst, was natürlich deutlich lauter ist als ein geräuschloser Bolzen. Der Kollege ist aber nicht tot, er wird mit reingeschleppt und geknebelt. Währenddessen packt Bibi ihre Sachen und die Trainerin sagt, hier, ich komme mit dir. Hab dir immer gesagt, ich stehe zu dir. Also wir haben da so ein bisschen empathischere Trainerin, als wir es in Italien hatten, wo sie ja wirklich nur permanent, du musst und du darfst nicht. Und also so die harte Seite. Jetzt haben wir da schon so ein bisschen Einfühlungsvermögen etc. Auch nicht schlecht. Mittlerweile ist Gorgul auf dem Weg. Wir sehen ihn im Helikopter. Christatos, wie gesagt, maximal nervös, dass endlich dieser doofe Heli kommt. Melina verbindet den angeschossenen Kollegen und die Gruppe macht sich auf den Weg. Als Melina dann aus dem Raum raus ist, kommt Columbo zurück und knüppelt den Kerl dann nieder. Also ich weiß nicht, ob er dann tot ist direkt oder einfach nur komplett K.O.
Ich weiß auch nicht, aber ich finde, Columbo finde ich irgendwie schon echt eine coole Person. Also keine Ahnung, da beruhigt der Melina vor, so, ja, geh mal vor, ich pack noch schnell das Zeug zusammen, dann komme ich nach, ich bin der Letzte, ich mache die Tür zu und dann verpasst er dem einfach nochmal ein paar. Ist ein bisschen brutal, finde ich, aber trotzdem irgendwie macht sein Charakter so ein bisschen aus.
Ja, das ist schon ein bisschen wild alles. James fängt die Trainerin ab, die ihr Zimmer verlassen hat und fragt sie, was sie vorhat und sie sagt, ja, wir wollen hier weg, das ist uns alles hier ein bisschen zu heikel. James sagt, Gentleman's Agreement, wir helfen euch, ihr helft dafür uns. Das ist ein fairer Deal. Also hat ja keiner Verluste, ehrlicherweise mit. Sie führt dann die Gruppe lautlos ins Kloster, in den Schlafraum der Wachen, die alle am helllichten Tag pennen. Columbos Leute überrumpeln sie. Es kommt noch genau ein Typ hinter einem Vorhang vor. Er könnte das Ganze jetzt torpedieren, indem er da mit seiner Waffe loslegt. Aber Melina ist smarter als James tatsächlich und hat den Kerl schon geahnt und steht mit hinter ihm und hat die Armbrust im Anschlag. Also auch der kann dingfest gemacht werden. Ja, Bibi geht zu Christatos und will wissen, wo Frau Brink, also ihre Trainerin, abgeblieben ist. Der ist super genervt, sagt, sie soll jetzt gehen, hat jetzt keinen Bock auf so einen Quatsch hier. Und sie wiederholt das Ganze und gibt wieder Worte. Dann knallt er ihr eine. Columbo und James prügeln sich mit zwei Wachen auf einer Empore. Der Heli landet mittlerweile, also passiert super viel auf einmal. Der Heli landet mittlerweile oder ist ein Landeanflug. James fliegt dann durch diese Empore, da ist so ein klassisches Kirchenfenster. Das ist genau in die Räumlichkeit rein, wo Kriegler, Bibi und Christatos sind.
Und James und fliegt Kriegler mit seinen, hat's ja auch schon so ein bisschen die Schatten beim Kämpfen
genau,
gesehen und hat
also die haben mitbekommen, schon, okay, da oben geht irgendwie was. Ja. James fliegt dann mit seinem Kollegen durch das Fenster und bekommt es dann mit Kriegler zu tun. Der eigentlich James schon hätte direkt K.O. setzen oder erschießen können mit der Waffe, war es, glaube ich, die er hatte im Anschlag. Aber Bibi hilft James geistesabwesend und kann Kriegler entwaffnen. Dann fliegt sie aber auch irgendwie in die Ecke und ist eher nutzlos. James kriegt ordentlich den Arsch aufgerissen, weil Kriegler einfach extrem viel stärker ist. Und am Ende des Tages ist es so, Kriegler hat einen massiven Steinkübel, Blumenkübel in der Hand und will James damit quasi tot werfen. Doch er schafft es noch, einen klassischen mittelalterlichen Kronleuchter, also so ein Kerzenleuchter, so ein Standding, zu nehmen und damit Kriegler auf oder den Kübel aufzuspießen und Kriegler damit durch so ein Fenster zu buxieren. Er macht einen Abgang über ein Dach und fliegt am Ende des Tages die Klippe runter, also diese Steinklippe, wo eben das Kloster drauf ist, und ist damit tot. Christatos hat sich währenddessen ein bisschen abgemacht mit dem ATAC und rennt nun zum landenden Helikopter. Doch Columbo ist hinter ihm her. Die Männer haben so ein Katz-und-Maus-Spiel. Christatos will einfach nur zum Heli. Columbo will halt Christatos aufhalten. Sie prügeln sich. James kann ihm dann kurz vorm Helikopterlandeplatz das ATAC abnehmen. Melina will ihn mit der Armbrust töten. James sagt, nein, lasst es. Eine ganz beschissene Idee. Geht nochmal auf seinen Spruch vom Anfang ein. Hier, wer Rache nimmt, der soll immer zwei Gräber schaufeln. Warum auch immer das jetzt nochmal in demselben Wortlaut sagen muss. Doch sie ist maximal überzeugt und sagt, gut. Dann sagt er, gut, bitte, dann mach. Christatos hat währenddessen ein Messer gezogen. So ein kleines, putziges Taschenmesser. Mhm. Also ich wäre gespannt gewesen, wie er das hätte so einsetzen wollen, dass James instant stirbt.
Ja.
Und bevor er James damit an den Pelz kann, kommt Columbo halbtot aus so einem Busch noch raus und kann ein Wurfmesser zielgenau in Christatos Rücken versenken und ihn damit töten. Damit hat Columbo quasi diese Situation zwischen Bibi und James aufgelöst. Gorgol mittlerweile ausgestiegen, will das ATAC von James entgegennehmen. Und da frage ich mich, haben die keinen Wiedererkennungswert? Also die kennen sich ja. Die kennen sich ja aus der Spion, der mich liebte. Ja. Persönlich schon getroffen. Ja. Und
eigentlich sprechen sie auch so jetzt miteinander, als würden sie so ein bisschen sich kennen. Ah, Mr. Bond. Nee,
viel gesprochen wird ja nicht.
Aber echt? Ich meine,
da war keine Ansprache. Ich meine, da war gar nichts.
Okay.
Er hält einfach nur die Hand hin, als würde er das ATAC haben.
Ja, genau. Nee, stimmt. Dachte,
als gibt jetzt der Brite das ATAC. Also das wäre das Dümmste überhaupt. Also es wird so getan, als kennen sich die beiden, glaube ich, nicht. James wirft das Ding die Klippe runter. Daraufhin will ein KGB-Mann, der Gorgol begleitet, ihn erschießen am liebsten. Gorgol geht aber dazwischen. Das Ding ist kaputt. James sagt, hier, Pattsituation, beide bekommen es nicht mehr. Damit ist doch gut. Also wir haben es nicht mehr. Ihr habt es nie bekommen. Ist doch gut. Gorgol, bisschen angepisst. Andererseits auch erheitert. Findet das Ganze irgendwie doch ein bisschen funny. Verabschiedet sich nur mit einer Geste und fliegt wieder davon. Und ich denke mir,
der hat den Weg halt einfach aus Moskau.
Das ist auch mein Punkt.
Nach Griechenland gemacht. Dann geht er dahin, denkt so, geil, ich mach den Deal meines Lebens. Steht irgendein Brite gegenüber, der pfeffert das Ding über die Klippe, das geht kaputt. Er steht da, lacht sich einen Arsch ab, steigt in sein Heli ein und fliegt wieder zurück.
Ich dachte auch, der absolut beschissenste Dienstausflug, den man sich vorstellen kann.
Das ist so geil. Naja.
Währenddessen versorgen Bibi und ihre Trainerin den angeschlagenen Columbo. James resümiert, guck, da hat sie wohl ihren neuen Sponsor, warum auch immer er jetzt weiß, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Fand ich auch wieder ein bisschen schwierig, weil Bibi da irgendwie auch so Avancen gegenüber Columbo gemacht hat, von wegen, da ist ein bisschen mehr als reines Interesse am Geld, sondern eher anderer Natur, weil sie ja bei Christatos ausgeschlossen hat, dass was geht Columbo aufgrund des Alters.
Ja, absolut, aber Columbo hat sich ja schlitzohrig auch wieder, dem ging es ja auf einmal besonders schlecht. Der hat sich ja da quasi gewälzt und ging es ihm schlecht. War schon gut, dass sich da jemand um ihn gekümmert hat.
James und Melina sind jetzt wieder auf dem Schiff der Havelocks und haben da eine nette Zeit zu zweit, während Q eine Verbindung zu ihm herbasteln will. Und der Minister ist auch schon ganz heiß darauf, dass das klappt. Und ich frage mich, hat man aus den letzten Aufträgen nichts gelernt? Es ging jedes Mal mächtig in die Hose.
Ja.
Und die freuen sich jedes Mal wie ein Schneekönig, dass sie da Verbindungen herstellen können wie die Weltmeister, um James dann beim Bumsen irgendwie live zu verfolgen zu können.
Ich check's auch nicht. Also da ist aber 0,0 Learning-Effekt. Also das ist schon ein bisschen traurig auch.
Melina macht den Vorschlag, ich hab Bock im Mondlicht schwimmen zu gehen. Doch James, seine Uhr wird antelefoniert, wie eine Apple Watch. James hat keinen Bock auf dieses Gespräch, nimmt das Gespräch zwar an, legt die Uhr aber dann zu Max in seine Futterschale. Die anderen beiden befreien sich ihre Textilien und machen sich auf den Weg ins Wasser. Q ruft selbst immer wieder wie ein Papagei das Gleiche rein. Also Bond, sind Sie da, sind Sie da, sind Sie da? Also richtig, richtig hirnrissig, diese ganze Konversation. Max antwortet einfach nur irgendeinen Quatsch. Q sagt, okay, er ist da, verbindet direkt mit der Premierministerin, also mit Margaret Thatcher müsste das gewesen sein, also Thatcher auf jeden Fall. Mhm. Und die bedankt sich für die Arbeit, für die erfolgreiche Mission, freut sich auch auf ein persönliches Treffen mit James. Max bittet um einen Kuss. Die Premier ist peinlich berührt, ist jetzt nicht komplett am Eskalieren, aber einfach peinlich berührt. Doch der Innenminister, Außenminister wahrscheinlich, ne?
Ja, ja der oder Verteidigungsminister. Aber es ist auf jeden Fall gute Freddy. Ich habe es noch nie ganz durchschaut, ob er jetzt Außen-, Verteidigungs- oder sonst ja. was ist. Aber
ja, der ja. Minister lässt dann aber sofort die Leitung trennen, weil der schnallt, ey, das ist gerade Käse, was hier läuft. Und er will jetzt selbst mit Bond sprechen. Max lacht sie aus, packt die Uhr, wirft sie dann ins Wasser. Und dann gibt es einen Unterwasserabspann. Wir sehen die Ruine beim Mondlicht von unten. Die Namen laufen durch. Und wir erfahren, James Bond will return in Octopussy.
Ja, das wird hoffentlich ein Kracher. Aber, also ich sag mal, ich glaube, so viel dürfen wir schon vor dem Ranking sagen, wir haben eine Steigerung gegenüber Moonraker. Ich fand, du klangst nicht so negativ wie letztes Mal.
Nee, auf keinen Fall. Aber das können wir jetzt gerade gerne direkt im Ranking übertragen. Nicht, dass es zu lang wird, weil das Ranking ja auch immer dafür oder dazu verleitet, ein bisschen arg ausschweifend zu werden. Ihr kennt es sicherlich, aber ich stelle es euch gerne trotzdem vor. Wir hatten uns 7 Kategorien ausgesucht, wo wir gedacht haben, die sind besonders sinnvoll. Vielleicht in der Retrospektive ein bisschen
weiß man nicht.
Schwierig, aber ist ja auch nicht schlimm. Irgendwo hat man jetzt halt einen Maßstab gesetzt. 7 Kategorien können mit bis zu 10 Punkte können wir pro Kategorie vergeben. Das heißt, 70 Punkte wäre das absolute Maximum, wäre ein Bond-Film, den jeder Mensch auf diesem Planeten gesehen haben sollte. 0 Punkte wäre natürlich sowas von für den Müll, dass eigentlich die Produktionskosten in keinem Verhältnis stehen. Irgendwo dazwischen liegt immer die Wahrheit. Haben da schon so einiges mittlerweile gerankt und heute dann eben auch in tödlicher Mission. Und ohne weiteren Quatschens würde ich da einfach, glaube ich, diesmal an dich wieder abgeben und du darfst einmal gerne den Titelsong und die Titelsequenz mit einer Zahl bewerten.
Dann machen wir das doch sehr gerne. Danke für die Einleitung, wie immer. Ja, ich fange beim Song an. Ist leider nicht meins, die gute China Easton hat es jetzt für mich nicht rausgerissen, wird mir nicht im Kopf bleiben. Ich finde es insgesamt ein bisschen zu lieblich, ich finde es ein bisschen zu verspielt und es klingt für mich im Grunde so ein bisschen wie ein Lied für einen Liebesfilm im weitesten Sinne. Mir fehlt auch so ein bisschen das Action-Feeling dann logischerweise in dem Film und damit dann auch der Bezug zu den Inhalten des Films und deshalb ja, geht für mich da das Entscheidende verloren und hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ansonsten das Prinzip von den Intros kennen wir eigentlich mittlerweile. Da fehlt mir natürlich nach wie vor die Abwechslung und Kreativität. Ich möchte mal noch positiv was honorieren. Ich finde, das Thema ist soweit ganz gut aufgegriffen in dem Intro. Und sie haben sich irgendwie auch ein bisschen was einfallen lassen, zu sagen, komm, wir packen die Sängerin dazu. Kann man mal so machen. Fand ich irgendwie so mäßig gelungen. Ist nicht meins, der Darstellungsweise da immer den singenden Mund in die Kamera zu halten. Aber so im Hintergrund und verschwommen und tralala, aber ist okay, mal eine Neuerung, die will ich honorieren. Genau, aber insgesamt halt wieder nicht so überzeugend, gibt von mir 10 von 10, ja klar, 4 von 10 Punkten.
Krank,
oh, jetzt habe ich gerade die Kurve gekratzt.
Du. Warte, dann musst du aber doch noch mal ein bisschen mehr argumentieren. Ja, okay, 4 Punkte sind's. Ich habe mich krass an den letzten Intros orientiert. Stimme dir zu, der Song, ich finde den auch etwas klassisch liebesschnulzig irgendwie und sehr verromantisierend. Bond auch wieder der klassische Rosenkavalier in dieser ganzen Intro-Sequenz. An sich gefällt er mir aber aufgrund der Tempowechsel, dadurch, dass ab und zu mal ein bisschen angezogen wird, mit der Stimme mal gespielt wird, ihn ansprechender, deutlich ansprechender als bei Moonraker und auch ein Ticken ansprechender als bei Der Spion, der mich liebte. Das muss ich wirklich sagen. Also da hat es ein paar Pluspünktchen gesammelt. Was haben wir ansonsten rein? Visuell ist es natürlich, das hast du auch, kein krasses Feuerwerk der Veränderung. Ja, wir haben die Einblendung von der guten Mrs. Easton. Das ist was anderes. Das muss man an der Stelle auch mal honorieren. Wir können das ja nicht die ganze Zeit beschweren. Es ist alles immer das Gleiche. Man hat was anderes gemacht. Ob es das jetzt krass aufgewertet hat, so wie du es auch gesagt hast, sei mal dahingestellt. Aber man hat versucht, was anders zu machen. Das honoriere ich. Ich sage auch, das Thema ist erkennbar. Also was ist inhaltlich im Film ungefähr hinauslaufen wird, wird deutlich visuell, aber auch durch den Song. Das ist okay. Es gibt bestimmt Leute, die finden den hammer geil. Ich bin es leider nicht, weil es mir einfach auch ein bisschen zu slow ist und es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Also kann ich da jetzt auch nicht ins hohe Punktesortiment greifen, bin da auch eher in der Mittelklasse und bin tatsächlich auch bei 4 Punkten von 10.
dann matcht das ja bei uns. Genau, ich glaube, es ist auch so ein persönliches Ding, um das vielleicht noch einmal kurz zu ergänzen. Ich finde es cool, dass sie was Neues versucht haben. Das finde ich, habe ich in den Punkten honoriert, sonst wären wir wahrscheinlich wieder bei 1 oder 2 gelandet, weil irgendwie vom Prinzip schon gleich. Aber dann ist natürlich auch eine Geschmackssache, ob man jetzt da die Sängerin die ganze Zeit sehen will. Sei mal dahingestellt. Mhm.
Gut, dann mache ich weiter mit dem Darsteller. Also James Bond, gespielt, wurde verkörpert durch Roger Moore. Moore ist einfach nicht mein Lieblingsbond, das habe ich aber auch des Öfteren gesagt, weil der einfach sehr humoristisch angelegt ist. Also ich mag Humor über alles. Also unser ganzer Podcast basiert auf Humor, wenig auf Wissen, das muss man sagen. Also
auf Fakten, gar nicht.
Ja, also Humor vielleicht in den Zügen hat eins unserer Kernelemente ist hoffentlich Humor. So interpretieren wir es untereinander, hoffentlich kriegt ihr davon was mit. Also das ist gar nicht das Thema, aber dieser ganze Charme, das Charisma geht so ein bisschen verloren und auch die Ernsthaftigkeit für die Rolle, wenn du einfach immer nur mit so One-Linern arbeitest. Mhm. Und das war in Moonraker beschissen, das war in Der Spion, der mich liebte, beschissen, das war im Mann mit dem goldenen Colt beschissen, hier fand ich es deutlich besser. Es gab die Momente, wo man wieder gedacht hat, ist jetzt vielleicht einer zu viel. Es gab auch sehr viel lustige Momente. Also ich erinnere mich da an die Sequenz mit Bibi, wo ihr gesagt wurde, mach so weiter, das männliche Geschlecht hat ein Problem oder so. Also da waren schon ein paar pfiffige Dinge dabei, wo man
ein bisschen sagt, okay, mehr Tiefgang halt, ne?
Genau, das hat mir ganz gut zugesagt, sehr solide gespielt, setzt diesmal auch bei Frauen eine Grenze, also wirklich bei Bibi gesagt, das funktioniert hier an der Stelle nicht. Also das möchte selbst ich nicht und ich habe noch nie eine von der Bettkante gestoßen. Das zeigt ja auch mal Charakter, ehrlicherweise. Dann auch nicht mit Melina sofort irgendwie intim werden. Das hat sich ja auch generisch aufgebaut, kommt später zu tragen, aber das auch schon mal vorweg. Der Umgang mit Frauen ist ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Er wirkt auch nicht übermächtig. Also wir haben immer wieder Situationen, wo er aus der Patsche geholfen bekommt durch unterschiedlichste Leute, wo er nicht das krasseste Knowledge hat, wo er auch Hilfe braucht. Was vollkommen legitim ist, ich brauche keinen Bond, der alles kann. Natürlich soll er irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, hat er auch. Aber es ist nicht schlimm, wenn andere Charaktere vielleicht mal was besser können. Dafür sind sie ja eigentlich da, um sich zu ergänzen. Ja, der Appell an Melina rund um Rache fand ich so ein bisschen schwierig mit der Hintergrundgeschichte. Alles so ein bisschen, Er wirkt auch relativ kühl und wirklich eiskalt, die Aktion, wo er Locke quasi runtergestoßen hat und so. Also da war schon wenig humoristisch. Dann, also wird schon deutlich ernster angelegt. Was mir halt zu schaffen macht, ist das mittlerweile echt ein bisschen höhere Alter das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber mit über 50 einen Doppel-Null-Agenten zu verkörpern, der eigentlich wahrscheinlich nicht nur jährlich, sondern in gewissen anderen Intervallen Fitnesstests machen muss und ähnliches. Also eine gewisse Sportlichkeit mitbringen muss, eine gewisse Fitness auch in anderen Bereichen, kognitiv und so weiter und so fort. Und man merkt einfach diesen Unterschied auch zur Damenwelt. Das hat gerade bei Bibi halt was krass Väterliches gehabt. Auch bei Melina wirkte es optisch schon nicht mehr ganz so harmonisch. Und ja, deswegen, das hat so ein Geschmäckle für mich. Fand ich aber solide, war wirklich einer der besseren Moore-Filme. Fand ich angenehm und werden sogar bereit, 7 Punkte mal da rauszuhauen.
Top, das finde ich ist eine gute Einordnung. Ich habe sehr, sehr viel aufgeschrieben. Sehr, sehr viel davon passt zu deinen Ausführungen. Deshalb will ich da, glaube ich, gar nicht zu tief reingehen. Ich habe nämlich tatsächlich auch 7 von 10 aufgeschrieben.
Krass.
Als erstes mir halt voll aufgefallen ist dass er das sehr viel angenehmer geworden ist, ja?
Das ist deine beste Moore-Bewertung. Also bei Leben und Sterben lassen hat er 6 von dir bekommen und das ist mit Goldener Colt die beste Bewertung. Bei den letzten beiden war da eher unteres Mittelmaß. Deswegen spannend.
Ja, also ich fand ihn eigentlich echt gut. Ich habe mir so die Gedanken gemacht, so was hat mir nicht gefallen? Und da ist jetzt nicht so viel halt aufgekommen. Ich sehe die Punkte, die du aufgemacht hast. Ich fand es halt cool, dass er viel angenehmer geworden ist. Ich finde, er ist ernsthafter geworden, weniger dumme Sprüche. Und du hast gesagt, er war sehr kühl. Sehe ich auch. Und ich finde aber auch, er ist als Charakter teilweise ein bisschen verwundbarer geworden. Im positiven Sinne. Er legt zum Beispiel am Anfang gleich mal Blumen am Grab von seiner Frau ab. So ist die Frage, ob man das an der Stelle reinbringen muss. Aber ist cool, so ein kleiner Reminder, finde ich, macht ihn halt, gibt wieder mehr der Persönlichkeit von Bond. Zu sagen, er hat auch noch ein anderes Leben, als nur mal auf Achse zu sein und irgendein paar kleine Verbrechen aufzuklären. Trotz seines fortgeschrittenen Alters fand ich die Action noch okay. Ich fand die Kletterszene zum Beispiel ziemlich cool. Weiß jetzt nicht, ob das Bonds Kernkompetenz sein muss. keine Ahnung, wirkte vielleicht auch ein bisschen wie Reinhold Messmer, aber im Großen und Ganzen fand ich die eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Und da hat er sich auch ganz gut geschlagen. Somit finde ich so insgesamt eine relativ differenziert gezeichnete Rolle, einfach auch, weil er ja sich auch selber immer mal wieder ein bisschen zurückhält, beziehungsweise aus der Patsche geholfen werden muss, hast du auch schon gesagt. Ja, ansonsten finde ich es hinten raus, fand ich es ein bisschen komisch mit seiner Großherzigkeit beim Schurke. So habe ich nicht ganz verstanden. Davor ist er so kühl, aber an der Stelle macht er da so einen Affentanz noch und wird fast doch gekillt, so dass andere wieder aufpassen müssen. Und ich fand, bei Bibi fand ich es irgendwie auch nicht so cool. Klar wirkt er da väterlich, versucht es auch, sie wegzuhalten, kann aber dann nicht dazu stehen, zu sagen, ey, das ist nichts für mich, du bist einfach viel zu jung, sondern am Ende schiebt es wieder drauf, dass Christatos da vielleicht nicht so begeistert von wäre und weniger wegen seinem Alter. Fand ich auch ein bisschen schade, aber das sind so die Punkte, die ich vielleicht ein bisschen abziehen würde. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel zu ergänzen, im Gegensatz zu dir, halten wir es kurz.
Boah, dann schieß mal weiter los mit Melina, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Melina, ja, fand ich insgesamt ziemlich gut, surprise. Ja, war halt insgesamt sehr tough, sehr zielstrebige Frau, hat auch manchmal ihren eigenen Kopf und bringt sich relativ wenig unnötig selbst in Gefahr. Das, finde ich, sind durchaus Kernkompetenzen, die nicht unwichtig sind. Ich finde, sie ist auch nicht wirklich nervtötend. Teilweise kann man natürlich dann argumentieren, fast ein bisschen zu ruhig und zu zurückhaltend. Gerade am Anfang, das hatten wir auch letztes Mal schon kurz gestriffen, sie braucht schon ein bisschen, bis sie reinkommt, hat dafür natürlich eine gewisse Eleganz und Ernsthaftigkeit und agiert halt auch mit Bond auf Augenhöhe, was ich nicht schlecht finde. Das macht einfach ein bisschen was anderes auf, als wenn Bond seine Frauen, Damen, wie auch immer, Partnerinnen von oben herab behandelt. Schade ist ein bisschen, sie kriegt jetzt nicht wirklich viel Tiefgang, du kriegst von ihr nicht wirklich viel mitgeteilt. Kann man natürlich irgendwie so vielleicht ein bisschen auf ihr Trauma schieben, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ein Ansatz einer Erklärung. Und das Motiv, nur Rache nehmen zu wollen, finde ich irgendwie auch schwierig. Und vor allen Dingen finde ich dann in dem Zusammenhang ihre Fähigkeiten einfach overpowered. Also die könnte Geheimagentin sein, keine Ahnung, keiner weiß, was sie eigentlich richtig arbeitet. Aber die hat Skills drauf wie, ja, eine Geheimagentin. Das finde ich auch ein bisschen drüber, deshalb gibt es da auch, weil sie insgesamt schon cool war, 7 von 10 Punkten.
Mhm. Ja, funny. Bis jetzt sind wir...
Bist du da auch, oder wie?
Ja, bin ich tatsächlich auch. Mal wieder.
Nice.
Ich kann vieles von dem, was du gesagt hast, einfach unterstreichen. Ich finde es super, dass sie nicht die klassische Damsel in Distress ist, also Jungfrau in Nöten. Gar nie, quasi wirklich nie. Mhm. Sondern wenn sie in der Scheiße steckt, dann meistens mit James zusammen. Das finde ich super. Begleitet uns wirklich durch den ganzen Film. Wir bekommen sie ja direkt am Anfang etabliert. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Auch die Beziehung zu James ist viel generischer als sonst. Die baut sich auf. Klar, der Tiefgang, der fehlt komplett. Also ich glaube, von den Dialogen, die sie in dem Film bekommen hat, da ist nichts hängen geblieben. Also da kommt auch nichts. Also da ist ja nie irgendwie mal was Inhaltliches. Das ist alles nur irgendwie Füller, damit James zum Ziel kommt. Da wird ja nicht wirklich miteinander geredet. Aber wo wird das denn ernsthaft getan bei den anfänglichen...
Ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu hoher Anspruch für die Kürze des Films, in Anführungsstrichen.
Ja, aber es wird nie mal wirklich charakterlich tief. Das wird mal in dieser Szene gestriffen, wo sie auf diesem Aussichtsspot stehen. Da wird das erste Mal so ein bisschen Character-Building betrieben. Mhm. Davor, das hatte ich ja letztes Mal schon bemängelt, am Anfang wirkt sie halt wie ein Roboter. Sie hat ja gar keine Emotionen mehr im Gesicht. Sie redet quasi auch nicht. Es ist halt... super unangenehm, ich weiß nicht auch, ob das, also es ist vom Schauspiel fand ich es auch nicht so prickelnd, ehrlicherweise, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Hinten raus finde ich sie dann deutlich angenehmer. Rettet James auch das ein oder andere Mal aus brenzlichen Situationen, klar mit ihren übernatürlichen Armbrustschützen-Skills, wo man zu Recht fragen kann, okay, woher kommt das und diese Intuition?
Ja, da hätte man zum Beispiel schon einen Ansatz gehabt, um Character-Building zu machen, auch wenn es nur sau oberflächlich ist, keine Ahnung, die kommt aus einer, was weiß ich was, schussbegeisterten Familie und die hat ein Trainingsgelände gehabt oder keine Ahnung was, dass sie es einfach ihm in 2 Sätzen erklärt, weil so ist es halt so ein bisschen, yo, sie kann halt sehr gut mit der Armbrust umgehen. Ist einfach so.
Ja, es ist solide. Aber wie gesagt, sie kommt alleine perfekt oder super klar. Sie bräuchte James eigentlich nicht. Hat sie auch den Anfang komplett alleine gerissen. Es ist ja gar kein Thema für sie. hat ein krasses Wiedererkennungsmerkmal, eben ihre Armbrust. Und wie gesagt, auf dieser Beziehungsebene kaufe ich das Ganze ein bisschen mehr ab, weil sie sich jetzt nicht sofort James an den Hals wirft, sondern sich das wirklich so ein bisschen aufbaut. Das fand ich gerade mit Hinblick, weil wir sagen es ja Bond Girl, also irgendwo ist ja der starke Bezug zu James da und nicht der unabhängige Charakter der Melina Havelock. Also das muss man ja da auch zu sagen, aber das finde ich passend, angenehm diesmal. Und wenn die dann am Ende halt ihr Ding haben, dann ist das ehrlicherweise Business as usual. Aber es ist, wie gesagt, nicht erster Kontakt, zack, ins Bett. Und also wie bei der Gräfin zum Beispiel.
Ja, aber da war es ja auch eine Sache zum Zweck. Da ist dann halt auch wieder okay. Ne? Das sind halt immer so Ebenen, wo man sagt, woher kommt's, was wird damit bezweckt? Dann ist ja vielleicht auch nochmal ein anderes Ding. Auch ist immer noch fragwürdig, moralisch vielleicht, aber ja.
Genau, deswegen sehr, sehr gutes Bond-Girl in den Punkten, bin ich auch bei 7 Punkten. Klar, der ein oder andere Abzug gibt es da auch, aber grundsätzlich gerne wieder. Der Schurke, Christatos in dem Fall, muss ich sagen, lebt halt komplett vom doppelten Spiel. Für mich kein besonders aufregender Schurke, wirkt ein bisschen blass, ein bisschen nichtssagend hinten raus, also vor allem im Vergleich mit anderen. Der Wiedererkennungswert ist halt relativ gering, hat einen okayen Handlanger mit Kriegler, der macht schon Eindruck, ist aber eigentlich ja gar nicht sein Handlanger. Also der ist ja KGB untergeordnet, sein Dude ist Locke. Locke wirkt ein bisschen lost. Also der ist lost. Zwar omnipräsent, aber der macht immer so ganz wilde Sachen. Also kann halt nicht mit einer physischen Kompetenz ausstrahlen.
Ist auch strahlen. Voll der Freak. Irgendwie, ja. So, keine Ahnung, was das für ein Dude ist. Ja,
ja, aber so ein bisschen, ja, also nichts, wo ich sage, wiedererkennungswertmäßig. Der Antrieb von Christatos ist klar, er ist aber im Großen und Ganzen eigentlich eher ein kleineres Zahnrad, weil er arbeitet ja für die Russen, um denen das Ding zuzukommen zu lassen. Ich würde ihn als cleveren Schachspieler beschreiben und damit Parallelen zu Kronstein ziehen aus Feuerball, ehrlicherweise, oder würde ich einfach mal ziehen wollen. Für mich halt ein durchschnittlicher Schurke, nicht besonders schlecht, nicht überragend gut, lebt, wie gesagt, komplett von dieser doppelten Ebene, also von diesem doppelten Spiel und damit ist er für mich genau in der Mitte, bin ich bei 5 Punkten.
Ich glaube, heute machen wir den Sack dazu mit ganz genau gleich Bewertungen. Ich habe als allererstes hingeschrieben, ich fand es einen soliden Auftritt. Nach meiner neuen Bewertungsgrundlage ist das für mich die Mitte. Weil es ist, hat keinen Ausreißer nach oben, keinen nach unten. Es ist einfach, ja, spannend ist die Doppelstruktur zu sagen, hey, ich mache wirklich ein geiles Spiel auf mit Columbo und da checkt man erstmal nicht, was Sache ist. Er wirkt insgesamt sehr abgezockt, also er ist schon so ein richtiger Player. Er weiß, was er tut, er spielt Leute gegeneinander aus und versucht damit halt irgendwie sein Geld zu machen. Er wird nicht nur für die Russen arbeiten, wir wissen, er hat auch schon Orden im britischen Geheimdienst gesammelt und so weiter. Also der hat überall seine Finger mit drin, da. Wie du sagst, ist ein kleineres Zahnrad, aber ist irgendwie immer an der richtigen Stelle. Das macht er schon clever. Andererseits auch ein bisschen fahrlässig bei Bond und Melinas Bootsfolter. Verlässt er sich halt voll auf die Haie. Die werden es schon machen. Und wird mir damit jetzt auch nicht als der große Bond-Gegner in Erinnerung bleiben. Zu Kriegler und Bond habe ich tatsächlich dieselben Handlanger. Kriegler fand ich ein bisschen stärker. Habe ich dieselben Punkte, nicht Handlanger, sorry. Kriegler fand ich da ein bisschen stärker. Locke wirkt, wie gesagt, wie so ein Nerd auch. Der hätte auch in dem U-Boot sitzen können. Das ist für mich so quasi dieselbe Person. Wird mir jetzt auch nicht im Kopf bleiben. Und ich muss tatsächlich sagen, deshalb habe ich vorher Columbo auch so ein bisschen gefeiert. Rein schauspielerisch hätte ich Columbo deutlich stärker in der Rolle des Gegners gesehen oder des Schurken. Also das hätte ich gern gesehen. Das wäre, glaube ich, interessant geworden. Und nicht das, was uns Christatos oder ja in dem Fall angeboten hat, das ja mal dazu vielleicht der Take. Deshalb, ich bin auch bei 5 von 10 Punkten und genau, so viel mal dazu. Ich glaube, mehr brauchen wir da nicht reingehen.
Showdown.
Ganz genau, führt uns zum Showdown. War insgesamt sehr kurz tatsächlich, außer man nimmt jetzt Bonds Kletteraktion dazu, ist für mich aber nicht unbedingt der klassische Showdown, weil es erstmal noch kein richtiges Aufeinandertreffen gibt. Also die direkte Auseinandersetzung fand ich auf jeden Fall sehr kurz. Dafür fand ich es aber mal, auch wenn viele Sachen gleichzeitig passiert sind, irgendwie greifbarer und übersichtlicher. Es waren jetzt nicht unfassbar viele Leute verwickelt in so einer Massenhorden zwei Armeen rennen aufeinander zu. es war durchaus gut vorbereitet und auch erstmal ein guter Plan. Das finde ich, gefällt mir soweit. Showdown kommt mit wenigen Waffen aus. Es gibt ja keine Massenschießerei, wie ich schon gesagt habe. Finde ich, hat auch was. Ich finde, dafür ist echt gut umgesetzt. Aber es gibt mir ein bisschen wenig Handlung und Interaktion zwischen Bond und Christatos, die ja eigentlich die beiden sind, auf die es ankommt. Und ja, mir wird jetzt auch der Showdown nicht unbedingt aufgrund von Spannung oder viel Action in Erinnerung bleiben. Genau, auch die Szene am Ende mit Gogol ist eher so ein Lacher, fand ich so ganz nett noch gemacht, dass der da irgendwie auch ungläubig sich einfach einen Arsch ablacht und wieder in seinen Heli steigt und wegfliegt. Aber fand ich jetzt keinen krassen Showdown, deshalb auch für mich genau die Mitte bei 5 von 10 Punkten. Solide. Lachst du schon oder bist du bei einer anderen Zahl?
Ich bin ganz knapp bei einer anderen Zahl.
Also, schade.
Der Showdown, sage ich auch, bleibt mir nicht aufgrund der Action im Gedächtnis. Es ist näher am Geheimagentendasein, also dieses, wir sneaken uns da rein, schalten leise die Leute aus. Also das ist ja viel näher dran als jedes Mal diese Schlachten, wo eine Armee auf die andere Privatarmee trifft. Weil das ist ja ehrlicher, also sollte ja eigentlich nicht so ein Thema sein, wenn man ein Geheimagent ist, weil das ist alles andere als geheim. Aber okay. Also ja, dahingehend ist es einfach näher dran an der Materie, was ich gar nicht schlecht finde. Wir haben auch eine ordentlich angespannte Situation, dass der Zeitdruck ist. Wie gesagt, intern gibt es dann noch Querelen mit Christatos, ja, Protégé und so weiter und so fort. Die Auflösung finde ich auch wirklich okay. Also zu sagen, gut, dann kriegen wir diese Pattsituation und lösen damit diese ganze Situation, also diese ganze Sache auf. Auch, dass Melina nicht ihre Rache bekommt, was James ja wichtig ist, aber James jetzt auch nicht das A-Tag bekommt. Also es ist ja für alle irgendwie so eine okaye Situation und ist ja auch gar nicht schlimm. Und es ist auch nicht so drüber einfach. Es ist einfach ein bisschen geerdeter. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ich finde, der Showdown lebt aber eigentlich komplett von seiner Location. Und die ist auch das, was mir, das ist das, was mir hängen bleibt. Und alles andere, diese kleinen Kleinigkeiten, also eigentlich ehrlicherweise am spannendsten ist ja noch James sein Aufstieg, sein Kletteraufstieg. Danach wird es nicht mehr so wirklich, wirklich spannend. Das geht alles so ein bisschen unter und ist eher so eine Art Überfall. Deswegen, es ist für mich besseres Mittelmaß. Ich gebe einen Punkt mehr, ich bin bei 6 Punkten.
Da sind wir immer noch nah beieinander. Vielleicht kann ich den Punkt ja gleich wieder ausgleichen. Wobei Schauplätze schneidest du in der Regel durchaus stark ab.
Schau, das ist richtig, da bin ich immer großzügig, weil ich einfach ein Freund von vielen bunten Schauplätzen bin, genauso wie jetzt nämlich auch. Wir haben viele neue, sehr gut eingebundene Schauplätze. Wir haben auch alles an Elementen abgedeckt quasi. Wir haben das warme Spanien oder auch warme Griechenland teilweise. Wir haben ein winterliches Italien. Wir haben ein nasses Unterwasser Griechenland dann auch noch. Wir haben eine super, super Showdown-Location mit einer genialen Idee verknüpft. Nämlich, man muss nicht immer die Riesenbauten machen, die alle so super futuristisch wirken und was auch immer. Und eigentlich total auffallend sind für den Otto-Normalverbraucher. Sondern einfach mal eine Location genommen, die vorhanden ist. Die durch ihr Äußerliches zwar auch auffällt, aber du hast halt eine Klosteranlage genommen, so wie sie ist. Gut, dann haben wir sie dann halt einen Sportraum reingebaut, sei mal dahingestellt. Aber vom Prinzip her, und das reicht doch auch. Also es muss ja nicht immer noch größer, noch größer, noch größer sein, weil sonst enden wir wie bei Moonraker, sondern einfach das Ganze mal so ein bisschen, nur so ein bisschen, weil total langweilig will ja auch keiner sehen. Dann können wir uns auch einen Tatort angucken. Aber so ein bisschen näher an der Realität. Ansonsten können wir auch Science Fiction gucken. Und das, finde ich, haben die Schauplätze super vermittelt. Ich muss aber dafür sagen, es gab generell jetzt nicht so spektakuläre Sachen. Also es ist jetzt nichts sonst, was mir mega hängen geblieben ist, keine Räumlichkeiten, es war alles so ein bisschen sparsamer. Und was mich ein bisschen gestört hat, war in Italien, in der Winterlandschaft quasi dieses Überangebot an Wintersportarten und dass man alles einmal hat abgefrühstückt. Also da hätte es ein bisschen reduzierter sein können. Ansonsten, wie gesagt, fand ich sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen, einfach aufgrund der Auswahl der Drehplätze bin ich da im guten Bereich bei 7 Punkten.
Sehr stark schließe ich mich an mit meiner Bewertung, es ist vieles gleich wie bei dir. Ich finde auch, der Mittelmeerraum hat schon einiges zu bieten, finde auch diesmal die Unterwasserszenen deutlich gelungener so an sich. Das war ein positiver Punkt, den ich mir auch ja, mal so vermerkt habe, konnte man sich gut anschauen, war auch nicht zu viel oder auch nicht zu arg in Slow Motion oder einfach so zu nichtssagend, sondern diesmal hatte es so ein bisschen Inhalt, dann hat man da unten noch Ruinen, ja, die sahen vielleicht ein bisschen reingefotoshoppt aus, ob die da wirklich so stehen, will ich mal stark bezweifeln, aber passt zu Griechenland oder in den Mittelmeerraum allgemein, das fand ich echt ganz gut. Ich fand, wie du gesagt hast, das Kloster ist für das, was für mich am meisten hängen bleibt aus dem Film. Gleichzeitig aber auch die Gassen von Christatos Lager fand ich eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, dass Bond da irgendwie Google Maps im Kopf hat, weiß ich jetzt nicht, aber so rein vom Drehort fand ich das ganz schön. Und natürlich auch der Schauplatz in den Dolomiten in Cortina, das lässt sich auch immer sehen, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich Bergfreund bin. Gebe ich mir immer gerne. Genau, viel muss ich da nicht dazufügen. Ich bin, weil ich es nicht super, super spektakulär fand, außer vielleicht vom Showdown einen Punkt weniger als du bei 6. Jetzt muss ich dann gleich schon 2 aufholen. Aber ich finde es insgesamt echt, echt gut gemacht. Also kann ich eigentlich wenig negativ beanstanden.
Gut, dann letzte Kategorie, die Story bitte.
Die Storyline, ja, Geschichte fand ich diesmal deutlich eingängiger als zuletzt und auch sinnvoller. Surprise, war auch nicht schwer. Ja, und genau das meinte ich letztes Mal dann irgendwie auch mit den passenden Aufträgen für Bond. Das ist ein Auftrag seiner Kragenweite und nicht, ich mache mal kurz einen Ausflug für eine halbe Stunde in die Schwerelosigkeit. Ja, machen heutzutage irgendwie reiche Leute auch, aber sehe ich trotzdem nicht als Bonds Aufgabe. Vor allem nicht im Arbeitskontext, deshalb, das fand ich ganz gut. Fand auch erstmal den Ansatz von Christatos an sich, so seine Mission, seine Überlegungen, seine Absichten, finde ich auch plausibel, alles soweit gut. Ist jetzt nicht hammerkrass, aber kann man so machen. Fand, die Story war vielleicht nicht immer zu durchschauen, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil es ja teils auch so gewollt war und es hatte auch seinen Charme da drin. Deshalb fand ich auch das eigentlich insgesamt gut gelöst. Natürlich den Twist zwischen Christatos und Columbo, haben wir jetzt schon öfter angesprochen, fand ich sehr gelungen. Genau, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum Christatos nicht gleich in die Karibik abgehauen ist. So hätte er halt auch machen können. Stattdessen chillt er sich irgendwo in Griechenland hin und läuft Gefahr, dass ihn noch jemand rausholt oder einholt oder weiß, wo er ist. Und ja, bei Bibi und ihrer Trainerin, das waren für mich zwei Charaktere, so, da weiß ich bis heute nicht, warum die drin sind. Die Situation, wo sie irgendwie Einfluss genommen haben, die hätte man sicher auch ganz anders lösen können. Also für mich hatten die keinen Mehrwert in dem Film. Kann man natürlich mit reinpacken, tut jetzt keinem erstmal weh. Wobei bei Bibi eigentlich schon, weil ich die Rolle einfach nicht schön gezeichnet finde. Deshalb, da gibt es ein, zwei Abzüge, aber ich finde die Story dann eigentlich echt solide und gibt da 7 Punkte.
Guti. Also, viel anders kann ich das auch nicht beschreiben. Ich, wie gesagt, sehe den Kontrast immer wieder zu Moonraker und finde es, da hat man sich anscheinend wirklich hingesetzt, gesagt, okay, das war weit über unseren Horizont hinausgeschossen. Wir brauchen wieder ein bisschen was Einfacheres, was Realeres, was Realeres in Anführungsstrichen, aber was Bodenständigeres. Und genau das ist in Tödlicher Mission. Wir haben einen Auftrag, der einfach wieder den Ost-West-Konflikt so ein bisschen oder den Kalten Krieg wieder so ein bisschen in den Fokus rückt, aber nicht direkt, sondern eher indirekt durch einen externen Auftraggeber. Es ist manchmal ein bisschen arg Spießrutenlaufartig. Wir haben Station A, B, C, D, E und die müssen alle abgeklappert werden. Das schafft auch ein bisschen Verwirrung. Also wenn du da nicht aufmerksam bist, dann fragst du dich am Ende, okay, wer war jetzt nochmal Locke und mit wem arbeitet der zusammen? Und dann wird ja eh, wie du auch gesagt hast, gegen Ende dann nochmal alles auf links gedreht, weil dann gesagt wird, so wie ihr es jetzt gedacht habt, ist es gar nicht, es ist eigentlich genau andersrum. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, würde ich behaupten, aber ich finde es gut anspruchsvoll. Gerade den Twist macht es halt extrem aus und es ist ja ein einfaches Stilmittel. Und das hat mir in dieser Größenordnung bisher nicht. Finde ich gut. Ich fand, wie gesagt, ja auch die Einbindung von Melina gut. Ich finde den James angenehmer, gerade als Roger Moore deutlich angenehmer. Es ist vieles dabei, was mir zugesagt hat. Es ist nicht die ganz große Geschichte mit den ganz großen Höhepunkten, die, wenn man sich den Gesamtkanon anschaut, am Ende sagt, okay, in Tödlicher Mission, das war aber eine Nummer, du. Der hat ein paar schöne Action-Szenen, also wenn ich an die Skiverfolgung in Cortina denke, grundsätzlich gut. Mir war es dann einfach nur irgendwann zu viel, als man wirklich dann alle Wintersportarten abgeklappert hat. Also das war ein bisschen.
Man hätte die Länge dafür vielleicht auch machen können, aber dann halt nicht 10 verschiedene Wintersportarten, dass du denkst, ah ja, jeder muss einmal auftreten, sondern dann vielleicht ein, zwei geilere noch mit den auf Ski oder so, was weiß ich.
Genau, genau. Also ich weiß nicht, ob man da mit dem USB irgendwelche Verträge hatte, dass man da die Olympischen Winterspiele ein bisschen mehr anpreisen sollte oder die Werbeplattform nutzen sollte, aber das war einfach ein bisschen drüber. Also das, aber an sich die Action fand ich gut. Ich fand auch die Action rund um das Lagerhaus okay, war auch gut. War einfach mal mittendrin, nicht am Ende. Und dann, was mir auch hängen bleibt, ist immer diese ja, Waterboarding, Art extremer geführte Variante mit durch das Wasser ziehen. Also das ist halt auch bisschen spannend, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, allzu lang kann das hier gerade nicht mehr gut gehen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Mein Hauptkritikpunkt ist einfach auch Bibi. Ich glaube, das war ein Element, was man reingebracht hat, um diese ganze Sache ein bisschen aufzulockern. Aber es trifft einfach überhaupt nicht meinen Humor. Ich finde es einfach sau anstrengend, sau unangenehm. Ja. Und also, die hat ja auch für die Handlung ist es halt auch wirklich nicht wichtig. Hätte keinem wehgetan, hätte sie nur einen kurzen Auftritt bekommen gehabt. Wäre sie einfach in Italien geblieben für ihren Sport, dann hätte man sie da kurz drin gehabt. Aber da muss man sie ja dann am Ende nochmal mit reinbringen für nichts und wieder nichts. Weiß ich nicht, fand ich nicht gut, holt mich nicht ab, ist nicht meins. Ja, und durch die mittlerweile doch ein bisschen längere Filmdauer ist es dann auch so, dass manchmal die Handlung bei diesem Film ein bisschen vor sich hin plätschert, wo man das Gefühl hat, okay, warum, was bringt uns jetzt die Gräfin für einen Nährwert? Die stirbt halt sofort, James kriegt keine Informationen aus ihr raus, er ist einfach nur der Türöffner für Columbo irgendwo. Ja, aber es wurde einfach mal mit eingebaut, um so ein bisschen, ja, diese klassische Bond, ja, Bond, was auch immer, Bett-Zugehörigkeit da zu verkörpern.
Hat der schließlich mit seinem Bond-Girl nicht so.
Ja, eben. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ein Film, den man sich gut angucken kann, der mal was anderes erzählt, der wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurückkehrt und damit gebe ich da auch gerne 7 Punkte. So, wo ist der Film gelandet? In der Roger Moore-Ära, also erstmal generell, hast du 41 Punkte vergeben, ich habe 43 Punkte vergeben, also über der Mitte, gar nicht schlecht. In der Roger Moore-Ära ist es der Bond, der für dich bisher am besten abgeschnitten hat. Vorher war das der Spion, der mich liebte, mit 39 Punkten. Bei mir ist es gleichrangig mit der Spion, der mich liebte, mit 43 Punkten auf der 1. Im Gesamtkanon sind wir da weit weg von den Spitzenplätzen rund um Goldfinger oder im Geheimnis ihrer Majestät oder ähnliches. Da fehlen noch 10 Punkte. Aber nach unten hin, wie gesagt, ist da noch deutlich Luft. Also irgendwo in der gesunden Mitte. Und ich glaube, so fühlt sich der Film auch an. Also
tatsächlich,
ja. Ganz treffend.
Aus meiner Sicht. Sehr, sehr gut. Absolut. Ich habe mir sonst noch vermerkt, also generell, dass man den sehr gut anschauen kann. Ich fand Columbo, wie gesagt, super. Das waren so Sachen, die für mich herausgestochen haben. Dann die Action auf Ski hat mir auch sehr gut gefallen. Das waren so vielleicht so ein paar Höhepunkte und eben der Showdown als Drehort. Das Einzige, was ich noch schade fand, das habe ich gerade eben bei der Storyline so ein bisschen vergessen. Ich hätte es cool gefunden, wenn man sich, aber da kann ich den Machern jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen, jetzt cool gefunden, wenn man M noch irgendwie ein bisschen geiler ersetzt kriegt, als einfach nur zu sagen, er ist im Urlaub, der hat mir schon ein bisschen gefehlt. So auch, dass gar nicht nachbesetzt ist und so, die Position einfach vakant ist, fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, sei es drum, den hatte ja durchaus seine Gründe, warum er nicht dabei ist, auch traurige Gründe, deshalb, ja, ich hoffe mal, da gibt es eine coole Nachbesetzung. Ich bin ja nicht ganz so im Franchise fortgeschritten wie du.
Werden wir in 2 Wochen schon sehen. Ja, ich denke damit können wir den Cut ziehen. In 2 Wochen geht's dann zu Octopussy und dann haben wir eigentlich auch schon Halbzeit. Also dann haben wir wirklich die Hälfte, mehr als die Hälfte der Filme schon angeschaut. Also ging dann doch irgendwie recht fix, auch trotz der Bücher, die sich so ein bisschen gezogen haben.
Das wird ja auch immer schneller, so viele Bücher kommen ja nicht mehr unbedingt. Dünnt sich ja jetzt dann irgendwann aus. Wird spannend, aber die Filme werden dafür länger, gibt vielleicht trotzdem noch genug Stoff.
Bevor wir jetzt aber wirklich endgültig For Your Eyes Only abschließen können, kommt natürlich nochmal eine Quizfrage auf dich zu. Beim letzten Mal wieder souverän geliefert. Diesmal sehen wir mal, wie glücklich die Auswahl der Frage ist. Du kannst wählen zwischen Schauspieler, Drehfrage, Fahrzeugfrage, Drehortfrage oder Regiefrage.
Wir bleiben doch gleich beim letzten, bei der Regiefrage. Da habe ich vielleicht noch eine Chance. Ich weiß noch nicht.
Wollen wir mal gucken, wie gut du im Vorfeld recherchiert hast. Wer hat die meisten Bond-Filme gedreht, inklusive logischerweise For Your Eyes Only?
Ja, habe ich tatsächlich recherchiert. Ich weiß auch, dass ich es gelesen habe. Jetzt haben wir natürlich ein Problem mit den Namen. Ich habe das Gefühl, dass ich darauf vermutlich nicht kommen werde, rein vom Name her. Ich meine, mich zu erinnern, dass es 5 oder 6 Filme das meiste war. Bin ich auch gerade nicht 100%ig sicher.
Das ist gar nicht schlecht. Das sind tatsächlich 5 Filme. Und
Scheiße.
For Your Eyes Only ist jetzt der erste, den er gemacht hat.
Ja, genau, es war der Wechsel, aber ich krieg den Namen nicht mehr zusammen. Das wird nichts.
Also vorher hat er auch schon mitgewirkt als Editor oder Second Unit Director, aber wirklich Regie geführt ab For Your Eyes Only. Dann kam noch Octopussy, A View to a Kill, Living Daylight und License to Kill. Und es handelt sich um John Glenn.
Ja, also ich habe die Story auf jeden Fall gelesen, dachte so, nice, kann man vielleicht am Anfang auch als Fact mit reinbringen, dass wir jetzt in die große Ära kommen, in der die meisten Filme quasi von einer Person produziert wurden oder Regie geführt wurde. Aber ja, Namen scheinen anscheinend nur bedingt mein Terrain zu sein. Schade, die weiße Weste gleich mal wieder eingerissen.
Ist aber nicht schlimm, einfach eine 50-50-Quote bei diesem Film. Bei Octopus, die öffnen sich wieder alle Toren und Türen für eine 100%-Quote. Aber dafür kannst du den Grundstein in 2 Wochen legen.
Ganz genau. Ich bin guter Dinge, dass es gelingt. Ich glaube, die ersten sind meistens richtig und dann baue ich stark ab. Aber gut, woran das wohl liegt.
So, Freunde der Sonne, ihr habt es wieder geschafft. Eine etwas längere Folge mit viel, viel Inhalt, mit einem ausführlichen Ranking, so wie ihr es gewohnt seid. Aber dennoch konnten wir da den nächsten Bond abschließen. Und wie gesagt, es geht ja auch direkt schon wieder weiter. Roger Moore bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Und ich würde sagen, wir bereiten uns wieder prickelnd und bestens gelaunt auf die nächste Folge vor und liefern dann wieder in alter Manier ab.
Würde ich doch auch sagen. Ich glaube, dass ohne uns zu überschätzen, können wir, glaube ich, einigermaßen ganz gut. Da sind wir mittlerweile zuverlässig. Freue mich auf den nächsten Film. Es geht ja immer weiter. Ich hoffe, es fällt jetzt nicht wieder dahin ab, wo wir herkommen, sondern steigt vielleicht weiter an oder bleibt auf dem Niveau. Das konnte man sich wirklich gut geben hier. Hat Spaß gemacht, auch anzuschauen. Und ja, mal sehen, was da noch kommt. Freue mich, wenn du wieder dabei bist und wünsche jetzt allen erstmal schöne 2 Wochen mit einer hoffentlich sehr genießbaren Folge, die ihr dann schon gehört habt.
So macht ihr das. Also, bis zum nächsten Mal.